ARD. Bremen 2.
Wischmeyers Stundenhotel.
Tina Voss Straße.
28195 Bremen 2.
Willkommen im Stundenhotel. Heute mit Tina Voss und
Dietmar Wischmeyer.
Vielen Dank, dass du dich an den Namen erinnerst.
Es hat einen Moment gedauert, aber nun gut. Du wirst halt auch monatlich älter. Also es ist
ja,
schon...
Ja, es ist auch ewig her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Kann das sein?
Ja, und es ist auch ein gewisser Verfall, bei uns beiden ja zu sehen. Und meinen sehe ich jeden Morgen und deinen, der dauert einen Moment. Und damit sind wir auch schon beim Thema des heutigen Tages. Das wäre ein Grund, sich zu trennen.
Ja, es gibt viele Gründe, sich zu trennen. Es gibt kaum Gründe, sich zu vereinen. Da ist jetzt meine Frage. Ich habe jetzt mal eine Zeit lang drüber nachgedacht, weil ich auch viele andere Podcasts höre. Welche Rolle ist denn die unsere? Also welche Rolle spielen wir? Also die These, um es kurz zu sagen, ich glaube, dass ein Zweier-Podcast dadurch funktioniert, dass die Rollen festgelegt sind. Also zum Beispiel höre ich Lanz und Precht und da bin ich sicher, dass Precht der Meister ist und Lanz sein gelehriger Schüler. Das gefällt mir auch. Dann höre ich Jörg Thaddäus und Karin Mössbauer. Da ist Karin Mössbauer der Mann und Jörg Thaddäus ist die Frau.
Ist das absichtlich verdreht? Weil die Vornamen lassen ja eine gewisse geschlechtliche Zuordnung
vermuten. Nein, ich glaube, sie wollen die, weil Geschlecht ist ja sowieso eine soziokulturelle Kategorie. Das hat ja mit Biologie nichts zu tun und sie versuchen sich dem zu widersetzen und haben diese Rollen angenannt. In Wahrheit glaube ich, dass Jörg tatsächlich gerne auch so ist.
Also Jörg,
so leid aufbrausend und ist so ein bisschen ungerecht auch. Er nennt Ostdeutsche immer Ronny und Mandy und so. Das finde ich alles sehr gut.
Und dann ist er damit automatisch ein weiblicher Charakter,
ja,
weil er aufbrausend und ungerecht ist?
Ja, ja. Und Karin Mössbauer ist rational, überlegt und abwägend. Also typische männliche Eigenschaften.
Okay.
Daran zeigt sich wieder,
ich muss das erstmal kurz verdauen.
Ja, aber da zeigt sich wieder, dass ich der weiterdenkende Feminist bin, weil ich typische männliche Eigenschaften durchaus bei Frauen verorten kann.
Also das du ist hast doch den sehr Feminismus, du hast den Feminismus weitergedacht sozusagen.
Genau. Ja, so kann man das nennen.
Also was wären dann unsere Rolle? Also du bist der Arsch und ich die Nette, dachte ich.
Na, ich würde sagen, Haya Eder und Pumuckl.
Und wer ist ich?
Ja, wer sonst? Also diese kleine freche Göre, das Einzige, was sie unterscheidet, dass du keine rote Haare hast. Da fällt mir eine super Polizeigeschichte ein, wo jemand angehalten wurde von der Polizei, wie das so ist, Polizeistreife, Mann und eine Frau und die Frau war rothaarig und da sagte die Frau zu dem Angehaltenen, zeigen Sie mal Ihre Papiere, sagte er, darf Pumuckl auch was sagen?
Ja, und dafür gab es richtig,
richtig
Theater, ne?
Ja, da gab es richtig Theater, aber ich fand das sehr schön.
Also ich bin Pumuckl, so ein nerviger Typ.
Der ist ja nicht nervig, das ist eine kleine freche Göre und ist eigentlich immer, Herr Eder ist ja der alte Schlaumeier, der meint, er hätte die Welt zu erklären und Pumuckl ist die Frage und es ist doch wirklich, ist an sich der Positive.
Ich finde, wir könnten Willi und Maya sein. Maya, wo bist du? Dann wärst du
ich
natürlich
bin
Willi.
Wie bescheuert ist das denn?
Also mir
Willi und Maya.
Maya und Willi, wollen wir es auch nicht tun? Wie wär's mit Pünktchen und Anton?
Ich weiß gar nicht, wer das ist.
Ich kannte eine Frau, die hatte zwei Dackel, die hießen so. Ich glaube, das ist eine tschechische Kinderserie. Wir könnten auch Lolek und Bolek sein.
Das sind doch zwei Männer, oder?
Ja, Gott, das sind schon Geschlechter. Ist doch nur eine soziokulturelle Zuordnung,
ja,
haben
natürlich,
wir doch gerade festgestellt.
Ja. Wir können auch sein Hatschi Halef Umar Ben Hatschi El Gossara und Kara Benemsi.
Also ich komme besser klar mit Winnetou und Old Shatterhand. Was haben wir denn noch?
Oder Henry und der Henry Stutzen.
Ist das sein Penis?
Old Shatterhand und
ist
der Henry Stutzen. Nein, das ist nicht sein Penis, das ist seine Wumme.
Also das doch sein Penis.
Und wie heißt die Wumme von Winnetou? Jetzt kommen wir aber in eine richtige Fragestunde hier rein.
Gewehr?
Gewehr heißt sie nicht, die ist der Silberbüchse. Oder Silbersch? Ja, Silberbüchse.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Eine mit Silbernägeln beschlagene Repetiergewehr.
Also ein Gewehr.
Winchester nehme ich mal an. Winchester war das erste Repetiergewehr. Was, weißt du, was ein Repetiergewehr ist? So kommen wir vom Hundertst ins Tausend.
Mach mal das Ritschratsch.
Da wird durch den Rückstoß der abfeuernden Patrone wird die nächste automatisch in den Ladeschacht geladen.
Und wer kann es kurz erklären? Ich. Ritschratsch.
Eben nicht Ritschratsch, sondern Automatik-Ritschratsch.
Ja gut, dann machst du noch ein Wort dazu, stehe ich nicht so an. Also wir könnten auch noch sein Bonnie und Clyde, aber dann sterben wir am Ende beide.
Das ist
und werden
blöd,
erschossen,
ja.
Ne? Das ist auch nicht so schön. Was gibt es denn noch für berühmte Paare?
Herbert Wehner und Willy Brandt. Du bist Herbert Wehner.
Oh nee, wenn, dann möchte ich Willy Brandt sein. Ich glaube,
alle wollen Willy Brandt sein. Das ist das Problem bei diesen Duos. Das will man immer, der eine ist da.
Oh warte, Michelle und Barack Obama, da bin ich gern Michelle.
Ja, ich bin aber nicht so gerne Barack Obama.
Warum? Das ist einer der beliebtesten Politiker im Ausland.
Ja, ich will aber gar nicht beliebt sein, vor allen Dingen nicht im Ausland.
Ah, dann möchte ich aber nicht Melania sein.
Oh ja, oh Gott, das ist bitter. Oh Gott, jetzt wird es aber
du
hart.
Du hast aber die Herleitung selber provoziert. Du willst ja nicht beliebt sein, vor allem nicht im Ausland. Make America great again. Aber ich möchte nicht Melania sein, dann bin ich doch, ist sie eigentlich echt oder ist das so eine aufblasbare Gummi, also die man
Melania ist echt, ja, doch.
Hast du die schon mal reden sehen?
Wo muss sie ja nicht, sie ist ja nur das Damenprogramm, sie muss nicht reden, sie teilt sich dadurch mit, dass sie Kleidung wählt, also die kommuniziert über Hüte und Mäntel. Also bei der Inauguration von Donald the Ronald hat sie doch einen schwarzen, tiefkrempigen Hut getragen, dass man ihre Augen nicht sehen konnte.
Ja,
und die Krempe des Hutes war aus Cro-Magnon-Stahl, damit er sie nicht küssen konnte, sondern sich die Fresse aufgeschnitten hätte.
Hast du die ganzen Bilder gesehen?
Ja, ich fand das
es
toll.
Es gab unter anderem ja auch die Sicht der Inauguration von Melania. Und dann siehst du halt nur diese ganzen Unterleibe. Ne? Ja. Also das fand ich schon.
Ich fand das eine schöne Sache, wie man auch kommunizieren kann, ohne zu sprechen. Das hat sie kultiviert.
Irgendwann hatte sie doch mal den weißen Suffragettenanzug an.
Was war da der Anlass?
Dagegen sein.
Hat er Frau Storm angegrabbelt oder so?
Nee, das war ja schon vorher, da hat er ja schon für bezahlt. Ich glaube, es ging einfach um für Frauenrechte einzustehen. Ich weiß nicht mehr was, aber sie
Melania
hat auch...
Melania tritt für Frauenrechte ein, das finde ich schön. Ja,
ja, ich glaube, man hat dem weißen Anzug auch ein bisschen viel... hat
der
er viel
Papst
rein
tritt
in
wahrscheinlich
der
auch für Frauenrechte an. Irgendwann ist jetzt kurios,
vorne,
finde ich.
Der ist ganz vorne.
Lebt er übrigens noch?
Ja, der lebt noch.
Ja, sehr schön, wir wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute.
Ja, das ist ja schon ein paar Wochen her, dass er im Krankenhaus war, das wird schon. Ich könnte ja mal dazu übergehen, unseren normalen Anfang. Also im Grunde bist du der Meister und ich dein Beistellpony. Das haben wir doch schon relativ lange festgelegt.
Ja, dann wünsche ich, dass du mal irgendwann die Piaffe lehrst.
Die was? Ach, das ist wahrscheinlich irgendeine Drehung, die Pferde können müssen?
Ja, so aufrecht stehen.
Ein Flickflack?
Flickflack. Das ist quasi Flickflack für Pferde, ist eine Piaffe. Lass mich doch noch, bevor du zum Kuchen kommst, etwas sagen, weil wir... Uns eilt ja der Ruf voraus, dass wir unter dem Gürtel irgendwie operieren, was ich nicht verstehe, weil das stimmt eigentlich gar nicht.
Vorne oder hinten?
Da haben wir es wieder. Da haben wir es. Macht einfach alles zunichte. Alles. Alles macht sie zunichte. Ich habe wieder mal einige amerikanische Serien gesehen und mir fällt auf, dass der Modus operandi des Geschlechtsverkehrs in amerikanischen Serien verstört mich. Die fallen dann immer übereinander her, reißen sich die Klamotten irre vom Leib und rammeln auf dem Kühlschrank oder auf der Kommode. Ist das normal?
Wenn man Pornos guckt, ja.
Das sind keine Pornos, das sind nur ganz normale Krimis oder sonstige Abendserien.
Da wir ja ein ähnliches Fernsehprogramm haben, weil wir uns die Serien gegenseitig empfehlen, welche muss ich gucken?
Die letzte, die ich gesehen habe, war Secret City. Oh, das war aber auch eine australische Serie. Da haben sich auch wieder die Kleider vom Leib gerissen und auf den Kühlschrank gerammelt. Und da dachte ich, ich möchte eigentlich Synchronsprecher werden für diese Serie, weil das ist ganz einfach. Das kann man immer nur...
Du weißt ja, dass ich einen kenne, der früher die Pornofilme von Teresa Orlowski synchronisiert
den
hat.
Den kennst du?
Ja, der hat sehr viel Geld während seines Studiums damit verdient, ist jetzt Strafverteidiger, das hatte ich schon mal in einem Podcast erzählt und er hat mir die klatschenden Geräusche vorgemacht. Er hatte damals schon ein bisschen Bauch und wie man, also er hat einfach mit der Hand, oh, jetzt habe ich diese Bilder im Kopf, immer auf seinen Bauch geschlagen und das machte dann diese, wenn jetzt irgendjemand denkt, dieses straffe Geräusch ist Dietmars Bauch, es waren seine beiden Hände.
Du machst jede Illusion, machst du zunichte. Ja. Dabei ist das Schöne ja am Audioformat, dass man uns nicht sieht und auch nicht sieht, was wir so machen unterm Tisch.
Aber ich überlege ja die ganze Zeit, wie man aus dem Einbaukühlschrank oben das obere Fach raussägen kann.
Bitte?
Dann, naja, du hast ja gesagt, die machen es auf dem Kühlschrank. Ich habe ja alles verbaut.
Du kannst das gar nicht, weil die auf dem Kühlschrank machen.
Nein. Also das kleine Fach.
So ein, ja, um das zu vermeiden, gibt es ja heute diese Hochkühlschränke, weil wir es unten Gefrierfach und oben Kühlschrank.
Im Grunde ist die moderne Küche entstanden, damit man nicht mehr auf den Kühlschrank rammelt?
Ja, so ist das gedacht. So sehr puritanisch gedacht.
Damit die Küche zurück kann zu ihrem Ursprung, nicht als Ort sexueller Handlungen.
Ja, den globalen Süden haben wir jetzt wieder ausgiebig besprochen. Wir kommen jetzt wieder zu den Talsperren.
Nein, erstmal
den Kuchen.
Ja, weil du hast ja heute unterschiedlichste Sachen von mir kredenzt gekriegt.
Ja, das stimmt. Aber bisher probiert habe ich nur kleine, bräunliche Kugeln mit Schokoladen, sagt man, Kuvertüre, sagt man dazu, ne? Oder ist das nicht?
Ja? Kuvertüre ist ja mehr so eine billige Schokolade mit Zartbitterüberzug.
Ja, ist das generell billig, wenn es Kuvertüre heißt? Also, was hat denn einen schicken französischen Namen? Das wäre dann teuer.
Das sind Energy Balls mit Karotten und Zartbitterschokolade.
Ich habe sie kurz einfach Nonnenfürze genannt.
Ja, was auch ein schönes Wort war, weil ich mag, dass du sie dann umso begeisterter gegessen hast.
Ja, die waren lecker.
Das zweite hast du dich noch nicht herangetraut, dabei habe ich dir die Hauptzutat noch gar nicht verraten.
Sind das diese dunkelbraunen Quader?
Ja. Jetzt könnte man bei dunkelbraune Quader was ganz anderes denken.
Ich denke an nichts anderes, an Schokolade, denke ich. Und woran denkst du?
Schokolade ist am wenigsten drin, es sind Zucchini-Brownies.
Allein diese amerikanischen Namen, die stören mich, weil ich bin der festen Überzeugung, und ich werde mich an Frau Baerbock wenden, ob sie das wenigstens durchsetzen kann bei der UNO, dass außer Österreich und Deutschland keine andere Nation Kuchen und Kuchenähnliches backen darf, weil das ist alles der letzte Fraß.
Und du hast noch nicht mal probiert. Normalerweise sagst du das
Konditor-Rassist.
Normalerweise sagst du das, nachdem ich gebacken
Brownies. Hab. Brownies sind im Grunde braune Fettklumpen mit viel Zucker drin. Also
siehst
ekelig.
Du? Und ja. Jetzt hast du einen Zucchini-Brownie.
Also ein Zucchini-Klumpen.
Ja, da kannst du nachher mal von probieren. Aber der ist tatsächlich lecker. Ich wollte dir die Zutat erst danach verraten, aber ich habe sie einfach in
besser
die
besser ist immer, die Zutaten danach zu verraten. Das ist generell bei allen Gerichten eine gute Idee.
Ich mag vor allem, dass du immer noch mit deiner kleinen Flasche Milch hier ankommst.
Ja, es hat sich ja nichts geändert. Es wird ja immer noch Entengrütze in den Kaffee gerührt, oder?
Ja, bitte. Außer bei dir. Bei dir kommt Milch rein.
Ich finde es auch sehr entgegenkommend von dir, dass du meine absolute Ernährungsgewohnheiten akzeptierst, obwohl ich ja so seltsame Ideen habe wie Milch in den Kaffee.
So. Ja, so oldschool, das halte ich aus. Aber apropos oldschool, das Schöne ist, an den Talsperren hat sich noch nichts verändert. Wir hoffen, dass es nicht lange trocken bleibt, damit sie über den Frühjahr noch ein bisschen gefüllt werden. Wir gehen los. Die Oder 68%, die Söse 70%, die Äcker 78%, die Okertalsperre ist mit 70% dabei, meine geliebte Granetalsperre 87%, die Innerste läuft leer, die hat nur noch 58% und damit haben wir einen Füllungsgrad im Mittel von 73%. Langfristig wären es 81%.
Kann das daran sein, dass die innerste Talsperre über die innerste den Mittellandkanal speist und der einfach frisches Wasser brauchte?
Ich bin für die Talsperren zuständig, nicht für das, was danach kommt. Also das, aber wir haben von einem Hörer ganz tolle
Von einem Möhrer?
Hörer.
Ich höre schon die Möhren, auch in ganz harmlosen Wörtern ist das schlimm. Die Möhre.
Also der Möhrer, halb Mensch, halb Hörer, der hatte gesagt, dass er früher bei der Granetalsperre gewohnt hat als junger Mann und deswegen sich sehr freut, wenn wir darüber berichten. Und er hätte
gibt es einen Ort namens Grane? Das ist ein Fluss, ne?
Ja, die Grane.
Und Grane City ist der Ort, den man da dran bewohnen kann.
Also ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, aber wir müssen das nochmal auf der Harzkarte nachgucken, was der nächste Ort an der Granetalsperre ist. Er hatte da auf jeden Fall ein, was ich auch schön finde, so eine Art Fremdenzimmer. Und war Kfz-Mechaniker.
Das darf man nicht mehr sagen, das ist rassistisch. Heute heißt das Monteurszimmer.
Aber fremd, was ist der Gegenteil von fremd? Bekanntenzimmer?
Nee, man muss was Neutrales sagen, weil fremd ist ja eine Zuweisung an eine andere Ethnie, die sehr degradiert.
Aha, also fremd ist doch noch nicht eine Ethnie.
Gastzimmer darf man, glaube ich, sagen.
Ja, das ist aber das Gegenteil von Bewohner, also ist das bestimmt auch diskriminierend.
Okay, irgendein Scheißer wohnt da halt, ja.
Ja, genau. Und der nette Mann war Kfz-Mechaniker und der hatte mal zu einer Party, weil da standen die ganzen reparierten Autos auf dem Hof, hatte er Freunde hin und her gefahren, weil aber so ein Leichenwagen nur einen Nebenplatz hatte, musste er relativ häufig fahren und dann ging die von einem schweren Vorfall in dem Haus auf, weil der Wagen ja 6 oder 7 Mal vorgefahren ist, um dann die anderen Leute wegzubringen.
Also Geschichte, die nur der Harz schreibt, ja?
Ja.
Mit dem Leichenwagen zu einer Party fahren und alle denken, da sind ganz viele gestorben.
Ja, aber das lag aber auch, glaube ich, daran, dass die anderen nicht hinten sitzen wollten. Was ich auch verstehen kann. Und deswegen ist er mehrfach gefahren.
Ich finde das eigentlich komisch. Also ab und zu überlege ich, ob ich mir einen Leichenwagen kaufe oder zumindest so einen Leichenanhänger, weil das eigentlich praktische Fahrzeuge sind. Aber würdest du das als böses Omen sehen, wenn man darin übernachten würde, beim Festival oder auf einer Party?
Also es gibt ja genug Möglichkeiten. Ich würde dann lieber in einem Rettungswagen übernachten, weil da ist ja noch Hoffnung.
Also du denkst, spielt eine Rolle, was das in deinem Vorleben war.
Ja, es würde sich seltsam anfühlen. Ich würde den Rettungswagen nehmen oder einfach ein Wohnmobil oder einen Anhänger.
Ich weiß, es gibt Alternativen, aber meine Frage ist ja, ob dieser Gedanke in einem Rettungswagen einem automatisch den Tod vor Augen führt oder ob man dann nicht einschlafen kann oder ist das ein Punkt? Es ist an sich Quatsch, es ist rational Unsinn.
Ja, also und der Vorteil wäre ja bei so einem Leichenwagen, dass da die Gardinen auch an der Seite oft sind. Ne? Also
ja,
da hätte man
genau.
Das schon alles inkludiert.
Und du hast die Sackschiene, du kannst dich draufschieben und dann kann dich jemand, wenn du besoffen bist, einfach reinschieben.
Das hast du ja im Rettungswagen auch.
Ja, das stimmt, hast du auch.
Also wir stellen fest, wichtig sind 2 Schienen, das ist glaube ich im VW-Bulli auch, damit du da dann irgendwas ausbauen kannst.
Ja.
Ja. So, es gibt noch etwas und das steht auch schon vor dir und zwar unser Hörer Jens aus Dresden hat uns, nachdem wir überlegt haben, wie hieß das Nutella des Ostens hat er uns nicht nur 4 von den Gläsern Nutella geschickt, sondern der Nudossi Code, Backrezepte und Kochideen. Die Geschichte der Nuss-Nougat-Creme.
Also Nudossi heißt es in Wahrheit. Was hatten wir gedacht, wie das heißt?
Also auf jeden Fall was anderes. Problem ist, hier steht nur noch ein Glas. Mhm. Niemand bei Verstand schenkt mir Schokoladencreme.
Warum nicht?
Weil, also ist ja auch nicht so, dass ich sie jemals aufs Brot geschmiert habe. Also von den 4 Gläsern habe ich 1 verschenkt, nachdem ich 2 gegessen hatte.
Was?
Mit dem Esslöffel.
Ich wusste, du gehörst zu dieser Generation, die Nutella mit dem Esslöffel frisst.
Ist auch egal, ob es ein 5-Liter-Glas ist oder 300 Gramm. Und das Blöde ist, ich höre nicht auf. Und dann habe ich versucht, von mir selber zu verstecken, aber ich habe es von mir selber auch gefunden. Und dieses eine, was ich jetzt noch retten konnte, steht vor dir mit dem Kochbuch, weil ich brauche da wirklich kein Kochbuch. Ich fresse es halt mit dem Löffel.
Du weißt, dass ich verheiratet bin mit einer Frau, die auch in deinem Jahrgang ist, also auch dieser Nutella-Purfress-Jahrgang.
Deswegen kriegt ihr ja nur ein Glas, 2 habe ich schon gegessen.
Dann, das frisst die da wahrscheinlich auch so raus. Ja. Das ist euch inhärent, ne? Woher kommt das?
Also es gibt ja keinen Grund, das noch auf dem Brot zu schmieren. Also es gibt doch nichts Schärferes, als mit so einem Esslöffel, in dieses Nutella-Glas zu gehen, daran zu riechen und alles aufzufressen.
Man muss natürlich aufgewachsen sein in einer Familie und einer Zeit, in der es überhaupt Nutella gab. Das ist natürlich eine Grundbedingung, ja. Die gab es bei uns nicht. Ihr wart doch auch jetzt im Harz, sag mal, nicht so die moderneren Leute, oder? Deine Eltern, waren die schon sehr modern?
Nein.
Und da gab es aber Nutella schon?
Das gab es im nächsten Ort, bei Ingwersen in Seesen konnte man das kaufen. Und das war in den ersten Jahren des Nutellas. Und das hatte meine Mutter mir dann mal als Belohnung mitgebracht. Einmal.
Wow, einmal, dann nicht wieder. Bei uns das einzig Süße, was es gab als Brotaufstrich, war Grafschafter Goldsaft.
Goldsaft, ja. Das habe selbst ich nicht mal mit dem Löffel gegessen. Und nachdem klar war, wie ich das Zeug esse, gab es das auch nicht mehr im Haus. Weil ich hatte ja noch eine ältere Schwester. Die hatte wenig Chance auf Nutella, wenn ich das aufgegessen habe. Und dieses Geräusch, wenn man den Deckel aufdreht, und das ist ja so angeschweißtes Alufolie da drauf, ich habe das geliebt.
Und nachdem du jetzt 3 Kilo Nudossi gefressen hast, was ist dein Geschmacksurteil über den ostzonalen Nutella-Kram?
Es schmeckt nahezu identisch. Und deswegen musste ich so viel davon essen.
Und du hast auch als Vergleich direkt auch noch ein Glas Nutella gegessen.
Sonst der ist Geschmack von Nutella ist so sehr in mir, da muss ich überhaupt genetisch. Nichts mehr. Ja, da kann ja. Ich, das weiß ich genau, wie das schmeckt. Und er hat auch so eine Art Konterbier uns mitgeschickt, das habe ich schon vor dir hingestellt. Da darfst du beide haben, weil du hast ja weniger Nutella gekriegt. Und zwar aus der Privatbräu Meißner Schwerter. Und das Schöne ist, das sind so Halbliter-Pilzflaschen. Ne?
Also
so,
die Ostgröße.
Ja, nicht so was für einen kleinen Mann, sondern hier, auf geht's.
Das ist noch echte Männergröße, ja, das stimmt.
Vielen Dank an Jens. Du siehst, Nudossi ist schon zu 2/3 weg. Also ich habe auch wirklich ein Glas verschenken müssen.
Und die Bulle Meißner Schwerter hauen wir uns nach dem Podcast rein.
Wie immer, sie ist auch gekühlt. Ich habe sie direkt vor der Aufzeichnung rausgenommen.
Ist das herrlich.
Das können wir direkt machen. Weil danach haben wir es ja auch nötig, dass wir ein bisschen Bier trinken müssen. Weil das Thema ist ja nicht so schön.
Wir machen Schluss, Schluss machen, Ende gut, alles gut. Das ist das Thema, ja. So kann man es nicht machen. Warum haben wir es eigentlich gemacht?
Weil es auch zum Leben dazugehört, Beziehungen mal zu beenden.
Das ist richtig. Und komischerweise enden die meisten Beziehungen gar nicht in der trüben Jahreszeit, also im Herbst oder vor Weihnachten.
Das ist doch völlig normal.
Dass sie im Frühjahr enden?
Ja.
Was findest du daran normal?
Ja, über den Herbst musst du dich noch irgendwie mit dem Kerl retten, weil im Winter ist man nicht so viel draußen, da findet man keinen adäquaten Ersatz. Dann fällt die Heizung aus oder Sachen, dann musst du den Kerl mit durchziehen.
Ja, am warmen Arsch.
Ja, da musst du den mit durchziehen.
Ja, stimmt. Im Frühjahr, wenn alles neu ist und alles erblüht, ne, und auch der Johannistrieb ausschlägt, dann will man ihn auch irgendwo erden.
Man lernt ja sehr viel in diesem Podcast. Unter anderem diesen Johannistrieb. Das haben wir nachgeguckt damals. Also
ja.
Wemsen, ne? Also mehr will man ja nicht.
Wemsen, ja. Und auch mal was anderes wemsen oder was Neues oder überhaupt mal.
Was für Themen kennst du denn zum Thema Schluss machen? Es gibt es ja nicht nur in Beziehungen.
Naja, Schluss machen heißt ja vieles auch, dass man, also erstmal heißt es, dass man das nicht selbst macht, sondern das mit einem. Das kann sowohl transitiv als auch intransitiv sein.
Oh, ich kriege wieder eine Deutschstunde.
Mhm. Also entweder mache ich mit jemandem Schluss, was eine befreiende Erfahrung sein kann, oder mit mir wurde Schluss gemacht, was eher eine blöde Erfahrung ist.
Wäre das dann nicht extrinsisch?
Extrinsisch ist ja nur eine Haltung, wie man nach außen seine Gefühle projiziert zum Beispiel.
Trinsisch. Intrinsisch und extrinsisch.
Trinsisch, ja. Extrinsisch.
Habe ich dich gerade verbessert? Mhm. Auch wenn es nur ein Buchstabe bist?
Guck mal, dieser Pomukelismus wird allmählich hier akademisch, ja, wird schlimm. Ja, es gibt, ich glaube, bei Beziehungen hält sich etwas die Waage, das mit einem Schluss gemacht und dass man selber Schluss macht, meine Erfahrung zumindest. Jedenfalls, deine Erfahrung ist das mit dir Schluss gemacht, nehme ich an.
Sag mal. Was bringt dich zu dieser Annahme?
Ich wollte nur Widerspruch erzeugen.
Ach so.
Da du ja nicht Herr deiner Gefühle bist, hast du sofort gefühlsmäßig reagiert darauf. Fand ich wieder typisch, ja. Und so viel zu weiblichen Eigenschaften.
Wie kann man denn einfach so schnell Beleidigungen unterbringen?
Ja, das kann ich halt. Ich glaube, dass im Arbeitsbereich, wo du ja tätig bist, dass man da eher häufiger der passive Teil ist. Kann das sein?
Früher war das anders. Das ändert sich gerade. So die Generation Y und Generation Z ist nicht mehr so gebunden an den Arbeitgeber. Also die machen öfter mal Schluss.
Also die sind eher der aktivere Teil geworden?
Ja, manchmal sind sie auch polymorph, weil dann haben sie schon drei Arbeitsverträge unterschrieben und fangen nur einen an.
Das gibt es.
Ja, ja, klar.
Ist das nicht Vertragsbruch?
Ja, was willst du machen? Verklagen auf.
Ja, verklagen, umbringen, so was man so macht.
Ja, umbringen ist generell erstmal eine gute Alternative, ist aber, also zieht zu viel Folgen nach sich.
Ja, das ist wahr. Deswegen mache ich das auch kaum.
Es ist so eine ganz andere Art von Schluss machen. Und es wäre mal total interessant, wenn man keine Folgen zu fürchten hätte, wie viele Menschen einen anderen umbringen würden.
Ein Gemetzel wäre das. Allein auf der Fahrt hierher mit dem Auto.
Die A2.
Leichen pflasterten meinen Weg.
Die A2 wäre leer.
Ja, zumindest an den Seiten voll mit gescheiterten Menschen.
Nein, aber das macht man ja nicht. Also bei Jobs ist es ja so, man kann ja auch in Rente gehen, das soll man eine andere Art von Schluss machen. Oder man geht in einen anderen Job. Das ist dann quasi Beziehungshopping.
Ich weiß nicht, wir können das nochmal kurz in den Arbeitsbereich abfrühstücken, damit wir das hinter uns haben. Es ist ja auch eine Erfahrung, die ist durchaus ähnlich mit dem Beziehungsschluss, dass man sich für nicht mehr wertvoll hält, wenn man gekündigt wird. Man fällt in ein Loch, weil irgendjemand anders hat der gesagt, du bist für uns nicht mehr nützlich.
Das ist ja auch immer eine persönliche Kränkung, das ist einfach
ja,
so.
Ja, genau, das wollte ich damit sagen.
Bei Arbeitgebern andersrum. Wenn jemand von dir weggeht, ist das auch ein blödes Gefühl. Ja, du musst dann halt mal ganz ehrlich fragen, woran es liegt. Und wird keiner sagen, weil du kriegst ja noch ein Zeugnis. Und dann wird sagen, nee, der Job hier war super, aber die andere Chance, die war einfach so groß, da konnte ich nicht.
Und du als Fachfrau, würdest du sagen, gibt es eine bessere oder eine geschmeidigere Lösung, sich von jemandem zu trennen, also jetzt im Jobbereich, die den nicht so verletzt?
Ich finde es schön, wenn du sagst, als Fachfrau. Also ich bin froh, dass du auch noch in Jobs ergänzt hast. Also ich finde, man muss das.
Also you are fired, wie Trump das sagen würde, ist genauso gut wie du, wir haben uns jetzt auch überlegt, für dich wäre es eine schönere Chance, wenn du nicht mehr bei uns bist, so diese Nummer.
So, wenn du dir eine Tätigkeit im außerbetrieblichen Umfeld suchst, sowas, ja. Mhm. Nein, am Ende muss man das fair und ordentlich machen.
Und wie geht das denn fair? Wie kann man da fair sein? Ich weiß es nicht.
Im Zweifel kann man ja immer betriebsbedingt sagen, dann ist das nicht für den einen so kränkend.
Ja, das glaubt ja keiner wirklich. Ne?
Ja, das nehmen wir mal Bewerber, wenn du einen Bewerber ablehnst, weil du sagst, der passt jetzt nicht ins Team, weil der ist 64 und du hast nur 19-Jährige. Dann darfst du ja nicht.
Warum kannst du da nicht alle 19-Jährigen rausschmeißen?
Die waren eher da.
Ach so, ja, okay.
Und die brauchst du ja auch erstmal. Und die bleiben ja auch noch ein bisschen länger. Also,
genau wie beim Doge, ne? Musk macht, wo 19-jährige Beamte in den US-Verwaltungen rausschmeißen. Eine super Idee an sich.
Sind die so alt schon?
Ja, die 19? Sind so in diesem frühen Nerd-Alter.
Ja, ich habe jetzt mir angewohnt, morgens immer kurz in die Schlagzeilen reinzugucken, weil der Irrsinn ist ja so, dass ich, also mit Grönland und ich mochte auch die Riviera des Südens.
Ja.
Und das sind so Sachen, nicht des Südens, sondern, wie heißt das Ding denn?
Also Gazastreifen heißt das.
Ja, ja, aber wie hat das denn genannt? Riviera des Nahen Osten, sowas. Und deswegen gucke ich immer relativ gerne morgens Schlagzeilen, weil ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, man muss das natürlich ernst nehmen, aber dieser Irrsinn, der da drin ist, ich weiß nicht, würfelt der nachts und überlegt, was kann man dann machen? Aber bei mir würden nicht mal die Ideen auf den Würfeln stehen, weil die ja so irre sind.
Ja, diese Deutschgeschichte ist tatsächlich sehr manifest geworden, muss man sagen.
Ja, er hätte doch, glaube ich, keine Zustimmung gekriegt, um die Behörde zu schließen. Also hat er alle Leute entlassen, bis keiner mehr da ist.
Ja, so geht's auch, ja.
Ja, also ich glaube, so haben sie es bei Twitter damals auch gemacht. Twitter jetzt X. Du magst ja, dass man das sagt. Nein, aber es ging ja um
Schluss machen in der Arbeit Ja, es gibt ja immer so Formeln, betriebsbedingte Kündigung oder sozialverträglich heißt es immer, wenn ganze tausende Fähre entlassen werden.
Was ich gerade da noch sagen wollte, die 19- und die 68-Jährigen, bevor du mit Dodge kamst, wenn du jemandem sagst, der passt nicht ins Team, weil Dodge, Entschuldigung.
Dodge ist das Auto.
Ja, siehst du, deswegen ist mir das auch viel vertrauter. Ja.
Staff ist, Staff und Staff, fängt die andere Sache, die immer falsch ausgesprochen wird, aber das nur am Rande.
Wenn ich später falsch ausspreche, darfst du mich gerne darauf hinweisen. Du kannst halt jemanden, wenn du sagst, der passt nicht ins Team, das kannst du nicht machen, weil dann hast du immer ja auch gleich einen Diskriminierungstatbestand.
Oh, da muss man ja ganz vorsichtig sein. Also Frauen beim besten Willen nicht, die werden dauernd schwanger, wemsen wie die Karnickel und ich habe die Scheiße an der Bank. Darfst du nicht sagen.
Das musst du anders formulieren.
Ja, ganz toll.
Also deswegen, ich würde ja manchmal auch gerne jemandem sagen, was wirklich ist.
Ja, ich glaube, es hilft das nicht auch den Leuten, die dann...
Definitiv, aber kannst du nicht machen, wirst verklagt. Also es gibt ja Leute, die bewerben sich extra auf Stellen und hoffen, dass der Arbeitgeber so doof ist und sagt, tut mir leid, sie passen altersmäßig nicht ins Team. Hurra, gibt es direkt erstmal Diskriminierungstatbestand.
Oh ja, ja, ja.
Da haben sich Anwälte drauf spezialisiert.
Abmahnvereine für Arbeitsrecht.
Genau, ja, gibt's auch ohne Ende. Von daher, aber bei einer Kündigung sollte man das schon sehr fair machen, sehr ordentlich. Dann gibt es Abfindung, ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr ist die sogenannte Regelabfindung.
Hat man dann Recht drauf, wenn man rausfliegt?
Mehr als zehn Beschäftigte. Es gibt ja bei den Kleinstunternehmen, da musst du halt nichts machen, aber wenn du mehr als 10 Beschäftigte hast, und das ist auch okay. Und müssen übrigens nur Arbeitgeber zahlen, nicht Arbeitnehmer.
Ach, weißt du was, wenn ich einen Mitarbeiter hätte, ich würde ihm eine Flasche Asbach-Uralt in die Schreibtischschublade legen und hätte das dann gesehen und sagen, der alte Säufer fliegt raus. Oder wenn es immer noch nicht klappt, Koks in der Tasche schmuggeln.
Ich finde, Asbach-Uralt ist für ältere Mitarbeiter auch generell ein schöner Hinweis.
Ja. Meinst du, wenn man einem 19-Jährigen Asbach-Uralt in die Schreibtischschublade legt, glaubt das Arbeitsgericht nicht, dass er ein Säufer ist?
Nee, weil die wissen ja nicht mal, was das ist. Ja,
also irgendwie so Hugo-Mischgetränke unterjubeln.
Packst du ein paar Aperol-Spritz rein und was die jungen Leute und irgendwas so Captain Smirnoff, sowas in der Art.
Okay, verstehe, so geht das also heutzutage. Komischerweise, jetzt können wir erstmal überleiten zu dem Beziehungsschluss, all das, was wir in der Arbeitswelt als gemäßigten, quasi empathischen Rauswürfen machen, kannst du in der Beziehung ja vermeiden. Da kannst du ja sein, wie du willst. Da kannst du ein Arsch sein.
Wusstest du, dass man zu dem Menschen, der einem am nächsten steht, im Herzen am gemeinsten ist?
Nee, ist das so?
Ja.
Im Herzen am gemeinsten oder in Wahrheit?
In Wahrheit.
In Wahrheit.
Ja, du redest ja im Idealfall redet man mit seinem Partner anders als mit Freunden. Und was man seinem Partner in einem Streit an den Kopf schmeißt, macht man bei Freunden im Allgemeinen nicht so.
Meine Art, Liebe zu zeigen, ist dann einfach beschimpfen. Ist das so?
Wenn beide Seiten die gleiche Sprache sprechen, kann man das machen. Es könnte aber auch ein bisschen schwierig sein.
Wenn es nur einer tut.
Ja, und der andere denkt, der beschimpft mich gerade und nicht, der zeigt mir seine Liebe.
Warum ist das so? Weil man sich zu nah ist, zu intim, dass man, und zur Intimität gehört auch beschimpfen.
Nee, es ist einfach so, man kennt ja jede Schwachstelle und man muss sich nicht verstellen und man kann dann auch mal alles rauslassen, wenn man schlechten Tag hat.
Ist das nicht sexueller Dirty Talk?
Wenn du das dahingehend umdeuten kannst, hast du sogar noch einen Gewinn beim Anschreien.
Also dann ist es gut, wenn das beide toll
finden.
Wenn
du drauf stehst und sie brüllt, ist es gut.
Ja, ich weiß es. Also es gibt ja durchaus so, unter Männern kenne ich das ja. Ich habe neulich gerade letzte Woche getroffen und ich begrüßte ihn mit, ey Dieter, du Dreck. Und er fand sich sofort umarmt. Das gibt es nur unter Männern und auch nur unter Männern.
Du hast wahrscheinlich auch so eine gewisse Wärme im Ton, wenn du das sagst.
Ja, er hat es verstanden, um was es geht. Also es ist nicht immer alles, was nach außen hin wie eine Beleidigung klingt, muss eine Beleidigung sein.
Das ist ein schönes Wort.
Oder wenn sich Männer gegen, Mann, siehst du heute scheiße aus, dann ist das ein Lob, weil es dann impliziert, dass man abends einen lustigen Abend gehabt hat.
Na, sagen wir mal so, wenn zum Beispiel eine Frau krank ist, kommt die andere Frau und sagt die eine, oh, ich bin so erkältet, oh nein, das ist ja furchtbar. Und soll ich dir Medikamente holen, kann ich was für dich tun? Und ein Mann sagt zu seinem Kumpel, oh, ich bin erkältet, und dann sagt der andere, und scheiße, siehst du auch aus. Weißt du, das ist so die Art, wie Männer
Also Männer sind so ein bisschen ehrlich.
Oder ein bisschen übergriffig, egal.
Naja, aber das Schlussmachen in der Beziehung, muss das denn expathisch, sagt man, ist das Gegenteil von empathisch? Unsympathisch, was ist das Gegenteil von empathisch? Normal, oder wie?
Das Gegenteil von empathisch normal ist. Also das richtige Gegenteil von empathisch ist ja schon fast eine Krankheit. Das sind ja, wie heißen die denn? Die ohne Gefühle.
Die ohne Gefühle?
Psychopathen.
Psychopathisch.
Wirklich ohne jegliche Empathie. Also Psychopathie und Empathie. Aber ich glaube, das sind dann schon sehr weit auseinanderstehende Galaxien.
Komischerweise haben wir das nächstliegende, die meisten Leute sagen ja naheliegendst, was ich auch verabscheue. Also das nächstliegende bei Schluss machen ist ja Selbstmord. Warum haben wir das jetzt übersprungen?
Weil das jetzt irgendwie, wir haben Schluss machen im Grunde immer auf andere bezogen.
Mit also anderen Menschen
mit Schluss. Mit anderen Menschen ja, Schluss machen, stimmt, ja, genau.
Also mit anderen Menschen Schluss machen wäre dann Mord.
Das wäre die radikalste Form von Schluss machen. Mhm. Die, das hatten wir eingangs, ja auch oft strafbewehrt ist. Und dann ist das Problem, ja, dass man einfach da nicht gut mit durchkommt. Jetzt hast, bist du die Alte los und kannst die Zeit nicht genießen, weil du sitzt die nächsten 25 Jahre
stimmt,
wegen
Heimtücke. Aber du hast, bist Heimtücke auch diese Versorgungsansprüche, hast du dann auch nicht mehr. Ne?
Nee, es gibt so viele Probleme, wenn man sich von jemandem trennen will und ihn umbringen, dass die meisten nur die Trennung machen.
Ja, das ist wahr. Also es ist eine Güterabwägung.
Ja, genau. Und, weil zu, und deswegen ist Scheidung kommt vor Mord.
Es gibt Schlussmachereien auch in Bereichen, wo es sehr häufig ist, das aber gar nicht so im Bewusstsein der Menschen ist. Also, dass Kinder mit ihren Eltern Schluss gemacht haben, kenne ich etliche Beispiele, die mit ihren Eltern nichts mehr zu tun haben wollen.
Finde ich legitim.
Legitim ist alles Mögliche, aber warum macht man das?
Ich finde es total legitim, nur weil das Eltern sind, sind das ja nicht automatisch gute Menschen, weil die Sex miteinander hatten und wenn man feststellt, dass... Ja, und du bist bei rausgekommen. Und wenn man dann feststellt, dass die Eltern einem nicht so sympathisch sind, dann kann man sich doch auch davon lossagen. Es ja, gibt
das
kein Gesetz.
Nee, das ist kein Gesetz. Das ist zumindest sozusagen kulturell in unserer Zivilisation. Ich habe es jetzt sozusagen gesagt, ich entschuldige mich dafür. Es ist in unserer Gesellschaft eine relativ neue Entwicklung, weil auch im, ist es das vierte Gebot, du sollst deine Eltern ehren, auf dass es dir wohl ergehe auf Erden. Es war jahrhundertelang so, dass die Eltern geehrt werden, egal ob sie einen verprügelt haben, verhungern lassen oder sonst wie. Das ist heute ins Gegenteil verkehrt. Heute sind das irgendwelche Leute, die man mal gekannt hat.
Nicht generell, aber im Zeitalter der Aufklärung und wo alle Menschen ja auch einfach ihre Individualität leben dürfen und nicht da irgendwie in einem Sklavenschiff hocken und irgendwas machen, was andere einem vorschreiben, kann man sich auch von seinen Eltern lossagen.
Da könnte man mal einen ganzen Podcast drüber machen, ob Individualität tatsächlich zum Glück beiträgt der Menschen. Da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen.
Ja, und deswegen ist eine gewisse Ausgewogenheit von Individualität und Gemeinsinn, glaube ich, der beste.
Also du findest es okay, seine Eltern scheiße zu finden und zu sagen, komm, weg.
Also wenn der dich prügelt, wenn deine Mutter gemein ist und sich nicht um dich kümmert, es gibt 1 Million Gründe, dass man mit seinen Eltern nichts mehr zu tun hat.
Gut, der Gesetzgeber sieht das ein bisschen anders, wenn selbige prügelnden, widerwärtigen Eltern in, was weiß ich, in Pflege fallen oder sonst wie bedürftig werden, bist du als Kind trotzdem dafür verantwortlich.
Jein. Du kannst, wenn du mit denen, sagen wir mal, schon 20 Jahre keinen Kontakt hattest, kannst du dich davon befreien lassen.
Ja, ist das
ja,
so?
Ja, das weiß ich ganz sicher. Es gibt keine automatische Versorgungsregel, wenn die jetzt, wenn du deine Eltern nie siehst und du dich völlig von denen losgesagt hast, du musst halt dein Testament gut machen, ne, wenn du vor denen stirbst, aber du hast überhaupt gar kein Thema, dass du das Pflegeheim bezahlen musst.
Andersrum können sich Eltern aber nicht von ihren Kindern trennen. Also der Pflichtanteil beim Erbe ist nicht änderbar.
Ja, dann versteckst du das Geld irgendwie so.
Ja gut, man kann alles Mögliche umgehen, aber ich meine, rein juristisch ist die Trennung von den Kindern unmöglich. Du musst sie auch versorgen, wenn sie in Pflege fallen oder einfach faul sind, musst du die weiter durchpäppeln. Bis 28 sowieso bist du verpflichtet. Und wenn sie ihre dritte Ausbildung zum intermedialen Gender-Mediengestalter anfangen.
Wolfsberaterin.
Wolfsberaterin als Aufbaustudium machen, muss sie trotzdem noch füttern. Ja?
Gibt es eigentlich auch eine Waschbärberaterin?
Nein, die Waschbären sind ja nicht geschützt, so wie der Wolf.
Ach, stimmt,
durch
die kann
EU-Recht.
Man ja
auch... Die kann und muss man abknallen, was nicht so ganz einfach ist, weil die echt immer weglaufen.
Und die Nutrias, die sind auch nicht geschützt?
Nein, die sind auch nicht geschützt. Die sollte man auch abknallen, weil die ja die Deiche abknabbern und dann irgendwann aus Friesland wieder die große Manndränke an der Backe hat.
Muss man nicht einfach nur genug Biber und Nutrias in der Waage haben? Einer reißt ein, einer baut auf. Dann sind auch alle immer beschäftigt.
Ja, der Biber müsste nur dazu gebracht werden, Nordseeteiche zu bauen, statt so Flüsse zu stauen. Das ist, muss dann auch ein bisschen umorientiert
Ja, der muss umschulen, das sehe ich ein.
Das ist wahr, ja.
Die Wolfsberaterin, Aufbaustudium und der Biber muss auf Salzwasser umschulen.
Also Schluss machen unter Geschwistern und Eltern ist nicht so ganz einfach. Ich kenne auch viele Geschwister, die sich untereinander spinnefeind sind. Das ist mir auch ein Rätsel. Warum eigentlich? Gut, ist mir nicht ein wirkliches Rätsel, wenn man zusammen aufgewachsen ist, ist das eine harte Zeit.
Ja, ja. Und dann kennt man ja auch die Macken des anderen. Oder wenn der andere einen übervorteilt hat, wenn der andere, also es gibt ja auch unter Geschwistern nicht nur nette Menschen.
Nein, das sicherlich nicht. Und man hat komischerweise auch nicht unbedingt ähnliche Eigenschaften und Vorlieben, bloß weil man einen Bruder oder eine Schwester hat. Die können sich sehr stark unterscheiden.
Es gibt von Gerald Hüther, aber nicht der dem Institut vorsteht, sondern der Hirnforscher, gibt es so ganz spannende Theorien, warum Kinder so unterschiedlich sind. Also das erste sitzt da schon bräsig, wenn das zweite zur Welt kommt. Und
komm, kein ersten Bashing hier bitte, ja?
Bist du der Erstgeborene?
Ja.
Okay, das erklärt einiges. Und muss dann einen neuen Platz finden. Nehmen wir mal an, der erste ist rebellisch, ist der zweite oft angepasst. Ist der erste sehr angepasst, wird der zweite rebellisch, weil er muss ja einen anderen Weg eingehen, weil der eine ja schon besetzt ist.
Also mein Eindruck war, der erste räumt alles auf eine Seite, wovon der zweite dann profitiert.
Ja, das würde meine Schwester ähnlich sagen. Also zumindest die Ausgehzeiten oder dass Jugendliche abends länger wegbleiben wollen als bis 19 Uhr, das wurde dann schon mal geprobt. Und
so
der Zweite
es.
Kann davon profitieren.
Der
warst du eher der Rebellische oder warst du eher der Angepasste?
Ich weiß nicht, was ist rebellisch eigentlich?
Wenn deine Eltern sagen, geh rechts rum und du gehst zweimal nach links.
Wenn meine Eltern sagen, weil ich 13 oder 14 war, du kommst vom Schützenfest, aber abends um 20 Uhr nach Hause.
20 Uhr mit 13, Respekt.
Ja, und dann haben sie um 20 Uhr, weil ich nicht nach Hause kam, das Haus abgeschlossen, damit ich nicht mehr reinkomme.
Oh,
und
das
dann,
ist schwer rebellisch
zu sein. Da ich aber das Moped von meinem Vater geklaut hatte, bin ich so lange mit dem Moped gegen die Tür gefahren, bis sie aufgeflogen ist. Ist das jetzt rebellisch?
Nee,
oder
das ist super. Ich hätte dich als Kind gemocht.
Ja, meine Eltern eher weniger. Die fanden das nicht so lustig.
Ja gut, Ursache, Wirkung. Ne? Ihr schließt ab, ich muss reinkommen.
Ja,
ich hätte jetzt gedacht, du hast das Motorrad genommen und bist zu einer Freundin gefahren oder so.
Ich hatte keine Freundin.
Ach so. Okay, dann verstehe ich auch, dass du unbedingt ins Haus wolltest, wenn da niemand anderes ist, der dich aufnimmt.
Ja, das war bitter. Ja, ich glaube, mein Bruder ist bayerischer Staatsbeamter, glaube ich, oder nordrhein-westfälischer.
Dann ist
weiß
der nicht der
genau.
Rebellische.
Das könnte man sagen, das ist quasi antirebellischer, geht es eigentlich nicht mehr.
Also verbeamtet und auch noch beim Land, das ist schon, ja. Das
ist schon hart, obwohl das, glaube ich, in seiner ganzen Biografie nicht der entscheidende Punkt ist. Aber nun, so hat es geendet auf jeden
aber
Fall.
Aber du hast augenscheinlich mit deinem Bruder nicht Schluss gemacht.
Nein. Wir sind uns sympathisch, glaube ich sogar. Das liegt aber auch daran, man darf auch nicht zu eng aufeinander hocken. Das ist generell, glaube ich,
so
ein
wenn
Punkt.
Wenn der andere in Australien lebt, dann sag mal, ich habe eine super Schwester oder einen super Bruder in
so
Australien.
So schlimm ist es nicht. Also man sieht sich schon, wir telefonieren häufig. Wir haben uns auch noch nie gestritten über das, was, glaube ich, Geschwister als großen Streitpunkt haben, diese ganze Erbschaftskiste. Ja, das ist ja auch was Furchtbares.
Ja, da ist der Vorteil, wenn nichts zu vererben ist.
Ja, bei uns war was zu vererben. Nicht viel, aber immerhin hätte man, die streiten sich ja auch nicht, weil es so viel ist. Ich kenne ja Geschwister, die sich um die kleinen, winzigsten Sachen streiten. Ich weiß, eine Geschichte aus meiner Verwandtschaft, die fand ich so irrsinnig. Mein Onkel ist im Krieg gefallen mit 19 Jahren, einer der ersten Gefallenen. Und der hatte damals ein Konto an der Kreissparkasse. Da waren irgendwie 3,50 Euro Reichsmark drauf. Das ist im Zuge der Jahre ist das angehäuft worden. Aber es mögen dann vielleicht irgendwie 120 Mark gewesen sein. Und die Kreissparkasse ist eingemeindet worden von einer Größe und dann ist das Konto aufgelöst worden und seine Geschwister, die allesamt über 70 waren, haben sich darüber gestritten, wie dieses Konto aufgeteilt wurde. Weil es waren noch 7 oder 8 überlebende Geschwister und diese 89,40 Euro sollten genau, das ist das Letzte, was uns daran erinnert.
Wäre es dann nicht am einfach gewesen durch Anzahl der Geschwister und jeder bekommt was?
Genau, so ist es gelaufen. Meine Mutter, die nicht verwandt war, also nur verschwägert mit ihm, hat gesagt, lass uns doch einfach spenden, weg ist es. Nein.
Dann kriegt gar keiner.
Das ist doch kleinkalig. Und ich kenne viele solche Fälle, wo die sich um kleinste winzige Ringe und Erinnerungsstücke und hier ist noch ein 10-Euro-Schein gefunden worden, da haben sich Geschwister in die Wolle.
Aber ich glaube, es geht da gar nicht so sehr um das Erben an sich, sondern um den Status, den man selber gegenüber seinem Elternteil hat. Also mich hat er viel lieber gehabt und ich will das haben. Ich glaube, dass es auf einer Metaebene ein anderer Konflikt ist, als nur das Geld.
Bestimmt, ja. Es ist auch ein eigenes Wertigkeitskonflikt, sicherlich. Es ist aber auch einfach so eine es ist auch so eine Missgunst gegenüber den Geschwistern, die spielt eine ganz große Rolle.
Also ich finde die Idee ganz gut zu sagen, wenn der eine, also der Erstgeborene viel erbt, hat aber auch eine Last dabei, wie zum Beispiel du erbst das Haus, kriegst aber Oma dazu und der andere kriegt dann weniger, hat dafür aber weniger Last. Das finde ich auf eine gewisse Art und Weise ganz ausgeglichen.
Ich kenne welche, also Verwandte von mir, die eine haben einen riesigen Hof geerbt, die anderen durften Pädagogik studieren. Wie findest du das? Ist das gerecht?
Wenn ich den Hof erbe, ist das für mich total gerecht.
Ja,
bin ich derjenige, der Pädagogik studiert, denke ich, scheiße.
Ja, so, das ist so eine gerecht. Ich kenne auch einen Fall, der ist nicht meine direkte Bekanntschaft, ich kenne ihn nur, ich weiß, um was es geht. Der hat den Hof geerbt und der Bruder musste Theologie studieren, wie das auf katholischen Höfen so üblich ist, und der ist heute Landesbischof. Ist das jetzt, hat er die größere, bessere Nummer gezogen oder der andere?
Es kommt darauf an, was er hatte. Wenn er zum Beispiel einen Schweinebetrieb hatte und die mussten alle gekeult werden wegen der Schweinepest und so.
Nee, der Hof steht ganz gut im Futter, ja.
Es kommt ja auch drauf an, was einem Leben wichtig ist. Wenn du deine spirituelle Erleuchtung haben willst und damit, was rede ich eigentlich für einen Scheiß? Gehen wir rüber zur Scheidung. Hast du gerade wie immer gesagt?
Scheidung. Ja, Scheidung ist ja ein Schlussmachen mit juristischem Hintergrund. Ja, das ist eine der bittersten Formen des Schlussmachens, weil die hat ja noch ein Nachspiel.
Und werden nicht 2/3 aller Ehen geschieden?
Ist es so viel?
Ja, auf jeden Fall über 60%. Und das heißt ja in meinem, ich bin ja sehr pragmatisch, wenn man also heiraten wollte und hat nur eine 1/3 Chance, dass das funktioniert, dann sollte man es doch lieber lassen. Man macht doch
die
nur
Leute
Sachen.
Spielen Lotto, haben eine Chance 1 in 1 Billion.
Ich spiele auch kein Lotto.
Nee, du heiratest nicht und du spielst kein Lotto. Das sind die beiden Sachen, die du nicht machst.
Also wenn ich jetzt ein Tinder-Profil erstellen würde, wäre das jetzt vielleicht noch nicht ganz aussagekräftig über mich. Was ich aber spannend finde, ist, wenn man sich scheiden lässt und war irgendwie 50 Jahre verheiratet und geht dann irgendwann los und sagt, ich bin jetzt knapp 80 und ich kann diesen Rochen hier echt nicht mehr ertragen und ich gehe. Das finde ich sehr konsequent.
Stimmt. Die graue Scheidung ist in, also dass man nochmal in der Zielgeraden nochmal was anderes machen will. Warum auch nicht? Es gibt aber auch den anderen Fall, wo Leute sagen, ach, wir hätten uns eigentlich vor 10 Jahren schon, jetzt lohnt es nicht mehr. Gibt's auch.
Es gab, ich habe dann in unserer Recherche gefunden, graue Scheidung im 40. Jahr, wie ein Neustart im Alter gelingt, und war ganz gespannt und klicke drauf und dann war der Text hinter der Bezahlschranke. Also ich kann da leider jetzt keine sachdienlichen Hinweise geben.
Weißt du was, die ganze Ehe ist hinter der Bezahlschranke, das ist das Problem. Weil wenn man das nämlich mal ganz genau überlegt, nichts ist so beständig wie der Zusammenhalt von geschiedenen Leuten.
Nichts ist so beständig wie...
Weil du bist die... fressen deine Rente auf zum Teil, du bist unterhaltspflichtig bis zu einem gewissen Grad, ein gewissen Jahr.
Warte mal, nichts ist so beständig wie der Zusammenhalt von geschiedenen Leuten.
Ja.
Das heißt, sie sind jetzt danach noch befreundet?
Danach sind sie ineinander gefesselt.
Ach,
durch.
Gefesselt, nicht befreundet, das war was
Nein,
anderes.
Nein, befreundet nicht, im Gegenteil.
Aber Zusammenhalt klingt so positiv.
Ja, stimmt, das ist zusammenkleben oder gekettet, aneinander gekettet. Finanziell und versorgungsmäßig aneinander gekettet, wenn sie gemeinsam erworbenen Besitz während der Ehe hatten, keinen Ehevertrag. Auch wenn sie einen Ehevertrag haben, sind sie versorgungspflichtig bis zu einem gewissen Grad. Wenn sie Kinder haben, sind sie gemeinsam versorgungsberechtigt, heißt der sorgeberechtigt. Das ist einer der größten Euphemismen wie Sondervermögen.
Das hat Frau Geffroy wahrscheinlich gemacht, die Gesetze, ne? Weil die hat doch auch das gute
Geffroy
Kita.
Heißt die übrigens. Geffroy ist jemand, der, glaube ich, irgendwas anderes gemacht hat.
Geffroy, ich glaube, das ist ein Auto.
Gab es auch mal, ja.
Wie heißt die, Geffroy?
Geffroy ist, glaube ich, einfach eine falsche Aussprache von Geoffrey. Aber es war auch ein deutscher Politiker, der sich selbst so nannte. Ich weiß aber nicht mehr, wer es ist.
Das ist die mit der Piepstimme.
Das ist Frau Geffroy.
Die ist aber eine
sehr nette Frau.
Ja, da kamen wir doch damals auf die Idee, dass Rütte, der damalige niedersächsische Ministerpräsident, einfach ehrlicher ist. Ne? Hat er nicht irgendwie gesagt?
Ja, das Tempo 100 führen wir ein, aber wir halten uns nicht dran. So ungefähr war das.
Hat er nicht gesagt, das ist jetzt scheiße, aber wir müssen es irgendwie durchziehen?
Ja.
Ja, nichts mehr.
Ja, aber die Scheidungsgesetze werden auch dauernd geändert, also die Versorgungsansprüche danach. Ich weiß jetzt nicht mehr auch genau, was man alles machen muss. Es gab also das Düsseldorfer Modell, war mal so eine harte
Stuttgarter
Nummer.
Tabelle.
Ja, das ist alles ganz bitter und kostet alles viel Geld für alle Beteiligten sogar, was die Anwaltskosten anbetrifft. Aber für den Versorgungsdienstleistenden ist es auf jeden Fall eine brutale Erfahrung.
Aber hast du gerade gesagt, selbst wenn man einen Ehevertrag hat, kann man hinterher noch zur Kasse gebeten werden?
Ja, aber die Versorgungsansprüche sind ja nicht verhandelbar.
Das wusste ich nicht.
Weil das Subsidiaritätsprinzip gilt auch trotz Vertrag. Also du kannst ja auch nicht deine Kinder zum Beispiel enterben. Das geht
ja,
auch
aber
nicht
der Ehepartner ist ja ein bisschen für sich selbst verantwortlich.
Das denkst du auch nur.
Ja, ich hab da so eine romantisierte Vorstellung vom Leben.
Die Ehe ist ja keine romantische Vorstellung. Die Ehe ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wobei wir dann beim Ehegattensplitting sind, das ja auch von der Koalition gerade wieder diskutiert wird.
Ja, weil es doch darauf abzielt, dass die Frauen ungerecht behandelt werden. Die werden ja dazu gedrängt, in eine Steuerklasse 5 zu gehen und werden damit schon quasi fürs Alter diskriminiert.
Ja, das ist die vulgär-feministische Anhalt. Ja.
Also, das
ist also die vulgär. Dummes Zeug hoch 3, aber...
Ist das die Übersetzung für vulgär-feministisch?
Dummes Zeug.
Hoch 3.
Hoch 3. Ja, also es ist ein Schlag ins Gesicht der arbeitenden Massen, die davon profitieren. Also der tariflich gebundene Industriearbeiter, dessen Frau leider nur in der Bäckerei arbeitet, muss jetzt mehr Steuern zahlen. Das ist die Realität. Ja. Das mag zwar ideell, ich will den gar nicht abstreiten, dass es ideell dazu führt, dass Frauen mehr in Teilzeit, was heißt gedrängt, sie machen es ja einfach, sind ja erwachsen, können es auch lassen. Also, dass das so ist, faktisch, dass mehr Frauen in weniger guten Sachen arbeiten. Aber jetzt mal rein juristisch gesehen ist die Ehe eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und es ist nicht unüblich, dass Wirtschaftsgemeinschaften einen gemeinsamen Steuernachweis erbringen.
Ach, ich finde Wirtschaftsgemeinschaft.
Das ist es doch einfach.
Wie macht man juristisch dann so einen Hochzeitsantrag? Sagt man, möchtest du mit mir eine Wirtschaftsgemeinschaft eingehen?
Ja, du kannst
eingehen?
Auch eine GbR gründen, du musst nicht heiraten. Mach doch einfach.
Wenn du einen Antrag kriegst und sagst, möchtest du mit mir eine Wirtschaftsgemeinschaft gründen? Und dann antwortest du, lass uns eine GbR gründen?
Ist ja, das adäquat? Und dann sagt der Pfarrer vor dem Altar, ich segne euch im Namen des
Grundgesetzes, des BGBs, des HGBs und des Strafgesetzbuches.
Und des Strafgesetzbuches. Ja, ich weiß nicht, das ist halt so.
Ich könnte mal einen Break machen.
Es gibt auch...
Das interessiert dich gar nicht.
Was, ein Break?
Ja.
Mit was?
Damit wir von dem Wirtschaft wegkommen, könnte ich mal Schluss machen in Versform.
Oh ja, bitte.
Weil, dass man, dass ich auch, es ist ja auch ein Lernpodcast. Und wenn ich jetzt überlege, wie werde ich den Alten los, dann hätte ich jetzt so ein bisschen was Liebevolles, Leichtes. Mein lieber Schatz, es muss jetzt raus, zwischen uns ist es aus.
Ach so, und du meinst dann, ach ja, okay, danke, ich nehme die Pranke. Ich glaube, es hackt.
Wenn das Wort Pranke in dem Gesicht vorkommt. Es tut zwar ganz schön weh, aber ich gehe. Also es ist eher ein kurzer Witz. Wenn du glaubst, dass ich dich hasse und dich möglichst schnell verlasse, hast du ausnahmsweise recht, denn du bist echt kein geiler Hecht.
Ja, das ist empathisch und liebevoll.
Ich habe übrigens, ich war ja vor einigen...
Hau ab, du blöde Kuh, mach die Tür hinter dir zu.
Geht auch. Das reimt sich auch nur... Aber du musstest ja jetzt auch was gegen dem Hecht, also eine weibliche Form
ja,
haben.
Eben. Das musste auch was anderes werden.
Ich gehe den Tag so mit dem Hund spazieren und höre ein kleines Kind, was brüllt. Warum hast du mir das angetan? Und ich dachte, bleibe schon stehen. Und kurz danach singt das Kind weiter. Ich habe es von einem Bekannten erfahren. Ich habe mich weggeschmissen.
Bitte?
Ja, und dann habe ich die zufällig auch später auf der Straße getroffen und habe gesagt, du, ich habe mich voll erschrocken, als ich deinen Sohn gehört habe. Sagt sie, ja, das aktuelle Lieblingslied, aber vielleicht ist das aktuell für Kindergartenkinder noch nicht so geeignet. Also Teenagerliebe von den Ärzten. Und im Skiurlaub war auch ein kleines Kind mit an einem Nachbartisch. Und der sang auch, und da musste ich sehr lachen, weil der sang die Après-Ski-Lieder. Und da hat die gesagt, ja, die hatten im Kindergarten schon Ärger, weil die haben so ein Buch mit Tieren aus dem Dschungel vorgelesen. Und dann kamen halt diverse Tiere dran, so Schlange, Puma, Geier und der Lütte. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Scheißegal, ich liebe dich. Und da mussten die Eltern auch kurz mal antanzen, warum das Kind denn so firm wäre in Après-Ski-Songs. Hat mir gut gefallen.
Immerhin hat er nicht so ein Geh weg, du alte Scheiße. Ja,
ja oder meiner ist nur 20 Zentimeter. Ja. Oder im Moment ist, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in dieser Saison ist ein Lied mit Lampe aus den 70ern.
Bitte?
Ja, ich glühe gern vor, ich gehe gern aus, ich hau die Sicherung raus, ich bin eine Lampe aus den 70ern. Das ist ein schwieriges Lied. Wackelkontakt heißt das Lied. Wackelkontakt. Da ist doch einer morgens aufgestanden und hat gedacht, ich mache jetzt mal einen Après-Ski, der noch sinnloser ist.
Ich habe großen Respekt vor Textdichter, denen sowas einfällt. Ich finde, die sind genial. Geniale Sachen. Das ist Volkspoesie vom Besten.
Also Micky Krause ist ja auch ein hart arbeitender Mann. Das kannst du schon feiern.
Ich kann das ganz, finde ich ganz toll. Geniale Menschen sind. Ich kann sowas nicht. Ich finde ja vieles einfach toll, was ich nicht kann. Und das ist dann ganz viel.
Tut mir so leid zu sagen, ich habe Micky Krause aus Versehen mal live gesehen. Und der hat sein neues Lied vorgestellt. Ich kann mich nur noch erinnern, du bist eine Kuh. Nee, du hast ein IQ wie eine Kuh, nur du oder so ähnlich. Also es war so ein Text, wo am Ende einfach was mit U rauskommt. Aber Lampe in den 70ern, ich glühe gern vor, ich gehe schnell aus, mir haut's die Sicherung raus.
Rira Runkel, im Hühnerarsch ist dunkel, das muss auch so sein, denn es scheint keine Sonne rein. Das ist, finde ich, ist viel Wahrheit
Wenn du es gut vertonst mit einem anstrengenden Beat, kannst du damit beim Après-Ski auch richtig was reißen.
Also der Text ist mir leider nicht eingefallen, ist, glaube ich, ein Kindervers. Das könnten, glaube ich, heute Kinder auch nicht mehr in so einer Woken-Kita von sich geben.
Es gibt doch irgendein
Lied von...
Da kommt
dann der Sozialberater vorbei zu Hause.
Ja, wie bei dem Geierkind. Es gibt doch ein Lied, meine Oma ist eine Umweltsau und fährt im Hühnerstall Motorrad. Was war das denn?
Ja, der letzte Teil nicht, aber das war eine vom WDR produzierte Sortise, könnte man fast sagen, die für viel Unmut gesorgt hat.
Und ist auch nicht mehr zu finden in der... Audiomediathek, ja, ich höre
das. Das ist auch, dabei fällt mir bei Altersfeindlichkeit noch ein. Was mich tierisch nervt, ist, dass immer wieder gesagt, unsere Gesellschaft ist überaltert. Was für eine Frechheit.
Wo fängt denn Überalterung an?
Überaltert gibt es gar nicht. Das ist ja, dann soll man die abtöten oder was? Unsere Gesellschaft ist auch nicht überaltert, sondern unterjüngert.
Ich finde, unterjüngert klingt aber ein bisschen schwierig.
Es klingt doof, ist aber faktisch so. Wir haben zu wenig Kinder und nicht zu viel bereits Lebende zu haben, ist ein Genozidhinweis, finde ich.
Oh, ups.
Ja, es ist so. Muss man einfach
Bist
mal
sagen.
Bist du
irgendwann demnächst mal in einer Podiumsdiskussion?
Von was?
Scheißegal. Bring das an.
Scheißegal. Auf jeden Fall wäre ich, glaube ich, eine Ja, ein Störfaktor in jeglicher Podiumsdiskussion.
Ich würde ins Publikum mich setzen.
Ja, das glaube ich gerne. Ich setze mich dazu. Ich will mich nicht selber machen.
Reden hören? Okay. Nee, ich möchte. Dann lass uns doch mal sagen, wie kann man denn unter anderem Schluss machen? Mir gefällt ja die Statistik im Laufe der Zeit. Da war mal in den 50ern, hat man persönlich Schluss gemacht.
Persönlich hat man.
Also sitzt die gegenüber und sagt, ist
face
Schluss.
Face to face, wie man heute sagt.
Ja, genau. Aber damit wir keine Anglizismen haben, persönlich.
Ja.
Dann kam das Festnetz. Also hat man den anderen angerufen, hatte meist die Mutter dran, konnte man sagen, sag mal, kannst du
sag
mir mal.
Sag mal deiner Tochter, sie ist ja eine blöde Sau.
Ja, das wäre dann schon wieder, das wäre über Bande gespielt. Dann kam als nächstes WhatsApp, schon seit 2012, weil SMS ist zwar billiger, aber WhatsApp ist kostenlos. Also man muss ja auch gucken, was gibt man für die zukünftige Verflossene auf. Und mittlerweile ändert man sein Netflix-Passwort. Ich finde, das ist aussagend.
Man ändert sein Netflix-Passwort?
Ja.
Also man hat einen gemeinsamen Netflix-Account.
Genau, da kommt.
Und ändert den, dann kann er nicht mehr gucken oder sie nicht mehr gucken und dann weiß sie Bescheid.
Ja. Schluss machen 2025.
So.
Und man muss gar nicht so viel reden. Also das ist,
ist
so,
das nicht schon Ghosten, wenn man sowas macht?
Ghosten ist, ja, es geht in die Richtung, aber Ghosten ist ja sich gar nicht mehr melden. Aber du hast ja jetzt gar nichts gemacht, außer du guckst hier nichts mehr. Ja. Also Ghosting ist ja so ein Phänomen aus allen Dating-Apps. Du bist da in so einem mega heißen Flirt, nehme ich an, ich habe keine Dating-App. Und es geht voll ab und auf einmal meldet derjenige sich.
Hast du auch schon mal jemanden geghostet?
Mich bei jemandem nicht mehr, nee, das kann ich nicht. Also ich muss.
Wie machst du denn so Schluss?
Ich muss dem anderen sagen, warum und weshalb. Und,
will er das wissen? Das will doch keiner wissen, oder?
Also warte mal. Früher hat man, ja, also idealerweise, am einfachsten ist es ja, wenn man, also ist jetzt nur theoretisch, wenn man so auf dem Schulhof schon mit dem anderen da steht, dann weiß der andere auch Bescheid.
Gut, das ist klar. Das sind so, das ist jetzt auch, das ist der beste,
Abstimmung mit den Füßen kann man das
nennen. Kann man das nennen, ja. Abstimmung zwischen den Füßen würde ich das nennen.
Das war zwischen den Beinen, was du meinst. Aber das ist ja im weitesten Sinne auch zwischen den Füßen.
Abstimmung zwischen den Knien. Ja, also das ist was. Gut.
Wie hättest du es denn gemacht? Wie hast du das denn in der Vergangenheit
gemacht? Ja, da komme ich gleich gerne zu. Ich wollte nur jetzt auch dazu sagen, die Rochade, ja, ist natürlich eine, im Grunde eine feige Nummer. Ja. Also, dass man gleich einfach mit dem anderen auftaucht und damit hat sich das selbst erklärend.
Du hast doch eben gerade gesagt, man will das doch gar nicht wissen. Und
nein. Aber dann ist es ja kein echtes Schlussmachen, sondern das ist einfach nur, ich habe mir jetzt einen Neuwagen gekauft, ja. Du also, bist halt das alte Teil weg.
Nadel hat mit Ralf Siegel, glaube ich, per SMS Schluss gemacht.
Ich wusste gar nicht, dass sie zusammen waren. Mit Ralf Siegel?
Ja, ich wusste.
Ist halt dreimal so alt wie sie.
Ja, das ist ja oft nicht so das Problem, gerade wenn einer Geld hat und der andere nicht. Und aber tatsächlich.
Nadel hatte Geld und Ralf Siegel hat, glaube ich, keins mehr.
Ja, aber damals war der noch.
Das ist eine Idee.
Ich glaube, die hat Schluss gemacht.
Also
weil
wenn ich kein Geld mehr habe, mit 80 suche ich mir eine Jüngere mit Geld. Wie erfolgsversprechend ist das?
Gibt es etwas unter Null?
Ja.
Minus?
Ja, Minusprozente sind da.
Ich will dich jetzt auch nicht kränken, sagen wir 1%. Es soll ja positiv bleiben.
Ja, okay.
Aber, also ich weiß, dass Nadel mit Ralf Siegel per SMS Schluss gemacht hat.
Ja.
Ich wusste nicht, dass die zusammen waren. Ich kann ja lediglich.
Ich wusste nicht, dass Nadel SMS konnte.
Ich war ja vielleicht auch nur kurz.
Ja.
Vielleicht hat eh jemand geholfen, das
mit
sieht man
T9 auf einem Nokia. Sagt ihr das noch was, T9?
Ja, das ist die TUV, da steht alles auf der 9. Man muss dann halt ein paar Mal draufdrücken.
Ja, ja, das ist so ein Kurzdiktierformat. Also man drückt einmal und dann kommt ein ganzes Wort oder mehrere Buchstaben.
Ach so, nee, das kenne ich nicht. Ich kenne das nur mit Einzelbuchstaben. Deswegen hat man sich früher ja auch, als man die Nokias hatte, noch sehr kurz gefasst, weil man musste ja immer ein Buchstaben.
Das war eine schöne Zeit, in der ich immer noch lebe, ja.
Ich weiß. Meine einzige SMS von dir jemals hänge in Usbekistan fest. Mehr war es nicht.
Ja, mehr kann man auch nicht mehr sagen.
Nein, ich finde, das ist auch so eine SMS, alles, was du jetzt schreiben könntest.
Es fällt dagegen ab.
Ich hänge auf dem Mond fest oder so, aber nach Usbekistan kommt nichts mehr.
Ja, wie macht man, wie habe ich Schluss gemacht? Ich glaube, ist auch alles dabei gewesen. Also von Ghosten, nicht mehr. Ghosten war, glaube ich, in der Jugend war das ein ganz beliebtes. Da gab es das Wort noch nicht, aber man hat so getan, als ob man die gar nicht kennen würde. Das war vor allen Dingen, also das. Das Schlussmachen nach One-Night-Stands ist ja generell Ghosten, glaube ich.
Ja, da geht man einfach.
Ja, das ist also normal dann, wird auch nicht übel genommen.
Ist das schon Schlussmachen? Also ich meine,
nein, das ist nicht Schlussmachen, das ist ja, wenn man länger mit jemandem zusammen
ist. Das Thema ist ja erledigt und dann kann man ja auch gehen. Ja. Da muss man ja jetzt nicht künstlich mit dem Frühstück alles hinauszögern.
Aber ich glaube, schriftlich Schluss gemacht habe ich noch nie, weil man hinterlässt ja selten keine schriftlichen Spuren. Also es ist heute fast unmöglich, keine Spuren zu hinterlassen.
Ich habe das ganz oft gemacht, weil ich habe schon früher gern geschrieben und ich habe immer die Schlussmachbriefe.
Das war eine schöne Gelegenheit, um dein literarisches Werk zu ergänzen.
Noch viel schlimmer, ich habe die Schlussmachbriefe Briefe meiner Freundinnen geschrieben.
Ja?
Ja, ja, das habe ich früher
auch gemacht. Also kann man dich buchen?
Jetzt nicht mehr, aber damals habe ich das gern gemacht.
Ja?
Ja, meist mochte ich die Kerle jetzt auch nicht
so gerne. Du bist so ein destruktiver
Typ. Nein, aber ich dachte mir, guck mal, jetzt kannst du gehen. Und ich habe es dir auch gesagt, ohne dass du das weißt. Es hat mir schon, das war so ein bisschen was diebisches Vergnügen. So.
Ja, das glaube ich gerne. Andere Leute die Beziehung zerstören, das ist so deine Nummer, ja.
Du mich auch.
Ja. Weißt du, was ich richtig scheiße finde, ist, wenn man das psychologisiert. Also mein Therapeut hat gesagt, du tust mir nicht gut. Das ist
relativ
Schlimmste.
Einfach. Das ist, im Vertrieb nennt man das die Technik des Auslagerns.
Ja, klar.
Also ich wäre ja geblieben, aber mein Therapeut sagt, geh einfach. Ja.
Ja, das ist ganz schlimm und feige. Das machen aber, glaube ich, ist modern sowas.
Ja, weil es die Verantwortung von jemandem anderen.
Ja, das ist so.
Was ich aber auch schön finde, ist Elite-Partner, war auch hinter der Bezahlschranke, da gab es einen Artikel, Schluss machen mit Niveau. Da frage ich mich, wie ist das? Geht man dann in ein teureres Restaurant?
Ja, das stimmt. Also mit einem wirklich guten Champagner.
Am besten ist ja bei McDonald's keine Messer, kein Geschirr.
Ja, stimmt.
Keine Gabeln, also nichts, was gefährlich
ist. Nicht umsonst heißt das Zellulite-Partner. Ich meine, das ist ja irgendwie was Gehobenes, ne? Und was Alterndes, glaube ich. Elite-Partner zeugt ja schon dass man nicht mehr jung ist.
Ja, weil auch das Wort elitisch, also ich finde das auch schwierig. Also was sagt
was ist das
denn
eigentlich
über die
Wahrheit überhaupt? Sind das Leute, die in einer gehobenen Position der Gesellschaft
sind?
Ja,
Akademiker.
Also,
es hieß auch früher Akademiker mit Niveau.
Also mein Bruder liest, ich habe sie Zeit nicht abonniert, aber er liest die Partnerschaftsanzeigen in der Zeit, weil die so lustig sind. Suche jemanden für romantische Abend bei Kerzenschein und Rotwein und einen Besuch in der Oper oder im Ballett. Und er sagte, keiner schreibt, suche jemanden zum Wemsen. Ja, was eigentlich.
Damit haben wir das Niveau schon beschrieben.
Ja, der Zeit heißt das immer Rotwein trinken.
Ja, aber romantischer Abend mit Rotwein ist ja schön saufen.
Ja, also, im Grunde ist es das, ja.
Es ist halt nur mit mehr Wörtern.
Aber wenn man, also das, was in der Zeit so heißt, das wäre dann sozusagen in einer ganz normalen Regionalzeitung, suche jemanden, den ich mir schön saufen kann.
Ja, ganz früher, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, vor vielen Jahren, im Schädelspalter war meine Lieblingskontaktanzeige, der musste auch nie viel Geld dafür zahlen, Arschloch sucht Schlampe. Drei Wörter, alles gesagt.
Ja.
Und da muss man keine Wörter mit Rotwein mit reinbringen.
Nein, alles Quatsch.
Aber wir sind ja im Grunde nicht auf der Suche
sondern erst, wie man den loswährt, sind wir noch.
Das davor. Und Zeichen setzen.
Und mit Niveau war das letzte.
Mit Niveau. Aber ist auch wieder der Bezahlschrank. Ich konnte das jetzt nicht rausfinden.
Man könnte also jemanden mit einem großen Strauß langstieliger Rosenbeine auftauchen, die Hand drücken. So, jetzt ist Schluss. Ist das mit Niveau?
Nee, das ist mit falschen Signalen.
Ach so.
Du kannst gleich eine Flasche Wein dazugeben, teure, nee, was Hochprozentiges, ein Wodka oder so, dass du sagen kannst, es ist vorbei, hier kannst du mich wegsaufen.
Man nimmt die Sachen, die bei einem zu Hause vielleicht von der verflossenen, zu verfließenden, ist das, glaube ich, dann.
Zu verfließenden?
Bei der zu verfließenden.
Was ist das, Futur 1?
Packt die in irgendeinen Umzugskarton, klingelt, schmeißt die in die Bude rein und das war's. Das Zeichen ist doch eindeutig.
Ja.
Ist so wie Netflix.
Aber es ist ein bisschen, wenn du nicht, jetzt hast du nicht genau hingeguckt, das könnte auch der Amazon-Bote gewesen sein. Also, ja. Du musst dann schon gucken und sagen, ja, wieso schenken die mir denn meine ganzen Sachen nochmal neu? Du musst genau, also.
Das habe ich auch, glaube ich, schon mal gemacht, Sachen zurückgeschickt.
Ja, ich immer. Und wo ich ein bisschen beleidigt war, ich hatte von einem, von dem ich mich getrennt habe, der kam auch noch aus Braunschweig. Jetzt ist auch klar, warum
alle,
der nicht
von denen man sich getrennt hat, kommen irgendwann aus Braunschweig.
Und der hatte noch eine Dire Straits-CD, wo der dieses. Ich glaube, es war Money for Nothing, wo der dieses Stirnband umhat. Und da dachte ich, das ist definitiv nicht meine. Und jetzt kommt. Und da bin ich nachhaltig beleidigt. Und wir sind schon 25 Jahre auseinander. Der hat die Annahme verweigert.
Das geht ja.
Ich weiß nicht, was der dachte, was ich da drin habe. Nacktfotos? Also nein, jetzt habe ich, ich glaube, ich habe sie jetzt weggeschmissen, weil ich wollte diese Dire Straits CD auch nicht in meinen Unterlagen haben. Es war ja irgendwie nicht meins.
Money for Nothing and Chicks for Free fand ich immer gut.
Da ist das aber was Versautes, ne?
Ja.
Oh, das wollte ich nicht. Ja, weil deswegen war es ja auch nicht mein. Aber wie findest du das denn so ganz öffentlich? So, nehmen wir mal, du kannst ja Litfaßsäulen mieten.
Ja, aber das interessiert doch und geht auch keiner anderen was an. Warum sollte ich das veröffentlichen? Das ist ja genauso wie Heiratsanzeige auf einer großen Veranstaltung zu machen oder
Anträge heißt das, glaube ich.
Anträge, ja, Antrag machen. Ah. Oder im Restaurant andere mit reinziehen in den eigenen Schlamassel. Ich finde, das ist übergriffig, hochgradig übergriffig.
Ich finde, wenn man dann Nein sagt, dann hat es in sich eine gewisse Komik.
Dann hat es eine gewisse Komik, aber das ist ja insofern übergriffig, weil sich keiner traut, Nein zu sagen.
Aber jetzt haben wir
alle sind ja tierisch gerührt. Stell dir vor, du bist in einem Restaurant, kniest dich hin und das Gerät daneben an soll dich heiraten. Willst du mich heiraten? Und alle stehen auf, sind gerührt, klatschen und freuen sich. Und dann sagt die, nee.
Sagen wir mal so, wenn du merkst, dass er sich hinkniet und nicht was runtergefallen ist, das ist ganz wichtig, muss man vorher abklären, nicht, dass man den gleichen Grund um Boden bölkt und dabei ist nur eine Gabel runtergefallen. Dann sollte man schon sagen, lass es. Auch in dem Ton. Lass es. Und dann ist irgendwie alles gesagt und dann kann man sich die letzte öffentliche Demütigung sparen. Aber da kommen wir zu dem Thema, also Hochzeitsanträge oder Heiratsanträge, wie heißt das?
Heiratsantrag heißt das.
Also Hochzeitsantrag, Heiratsantrag, öffentlich blöd, aber wo macht man denn am besten Schluss?
Also der Heiratsantrag ist ja ursprünglich den, den man nicht der zu verfließenden, also der erstmals zu heiratenden macht, sondern bei dessen Vater.
Ex-Frau.
Nein, beim Vater macht man den. Man stellt den Antrag, beim Vater die Tochter heiraten zu dürfen.
Ich glaube, das ist
ursprünglich so.
Ja, ursprünglich, aber ach,
also
ursprünglich
ich fände es jetzt zum Beispiel gut, dass man zum Vater geht und sagt, ich mach Schluss mit deiner blöden Tochter oder deinem blöden Sohn.
Und dann wird er sagen, ich verstehe es. Ich könnte es auch nicht aussagen.
Du bist nicht der Erste, du.
Also, wenn bei mir früher jemand geklingelt hat und hat gesagt, ich möchte gerne zu Tina, hat meine Mutter in den frühen Jahren meiner ersten Beziehungen einen sehr legendären Satz gesagt.
Mein Vater könnte ich auch einen Satz zitieren.
Meine Mutter sagte, ach Junge, doch nicht dieses Flintenweib, es gibt doch auch noch andere.
Ja, das nenne ich mal
eine realistische Ansicht auf die Tochter.
Ja.
Und ich habe es gehört, weil ich wusste ja, dass das Klingeln für mich ist und stand schon
das
dahinter.
Das macht das Verhältnis zur Mutter etwas schwierig, oder?
Kommt drauf an, wer geklingelt hat.
Ja, stimmt. Das
manchmal
auch wiederum,
haben sie auch recht, ja.
Als ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, jedenfalls habe ich noch zu Hause gewohnt und meine
Gut, du damalige, bist Mann, das kann bis 35 gewesen sein.
Nein, ich bin mit 17,5, glaube ich, ausgezogen. Und da hat meine damalige Freundin kam dann zu mir und auch schon häufiger, da sagt mein Vater irgendwann, ich muss Baule Gift legen.
Was?
Ja, er sprach Plattdeutsch im Wesentlichen mit
und
mir.
Und was heißt das übersetzt?
Wenn das so weitergeht, muss ich Gift ausstreuen.
Oh, Gift habe ich verstanden, aber ich dachte, und das ich ist eher im Sinne von Geschenk.
Ach so, ja, stimmt. Das Wort ist doppeldeutig. Ja. Das meinte er, glaube ich, nicht.
Okay.
Ich wusste aber, ich hätte fragen sollen, was wirkt denn am besten?
Oder was hat er denn gegen die Frau?
Ich glaube gar nichts, generell nichts, aber dass die da so bei uns kam. Es ist für, ich weiß nicht, es ist für Männer ist es, glaube ich, für Väter noch schwieriger, wenn ihre Töchter Wems-Besuch kriegen. Ich glaube, das ist schlimm.
Ja, weil das
Umgekehrt, ich glaube, wenn die Söhne der Väter Besuch kriegen von Frauen, dann werden sie eher neidisch, glaube ich.
Ja, und mach ihr kein Kind, ne? Damit du nicht mit 16 Vater wirst, sowas in der Art. Aber damit sind wir ja schon wieder bei dem Anfang.
Ja, wir sind
so weit,
immer bei was Neues muss ran, ja. Was kann der,
wo
denn,
kann
warum,
man Schluss
warum?
Wo?
Nee, ach, wo waren wir noch?
Wo?
Im Restaurant, das haben wir bei Zellulite-Partner verordnet und finde es doof und heuchlerisch. Beim Spazierengehen, also irgendwo einen runterschubsen oder was? Du, kommst du mit? Wir gehen diesen schönen Weg an der Klippenküste.
Ja, und dann sagt sie, es ist
Schatz?
So.
Och, nee, ich meine nur.
Nein, dann
so
sagt sie,
da.
Es ist so weit. Und dann sagt er, was soll ich denn sagen? Ich muss den ganzen Weg auch wieder zurück.
Das ist eine gute Idee.
Das ist deutlich, ja.
Das ist schön.
Oh, das war böse. So bin ich eigentlich nicht. So böse bin
nein,
ich.
Nein, du bist du nicht. Nein, nein, überhaupt
nein,
nicht.
Nein, nein, nein. Bubmuggel ist ganz lieb. Also daheim hatten wir mal so als Idee im Büro. Es geht ja manchmal darum, man braucht ein bisschen Öffentlichkeit, damit der Alte nicht ausflippt. Oder die Alte. Damit man ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Und beim Spazierengehen ist es so, man sagt ja, rechte und linke Gehirnhälfte vernetzen sich und man kommt so ein bisschen ins Gehen und alles wird gut durchblutet und dann kann man.
Also mal Erektion.
Da habe ich, als ich es gesagt habe, dachte ich schon, es könnte jetzt wieder falsch abbiegen und es bog falsch ab, das Blut. Nein, aber das ist irgendwie, dass man so ein bisschen entspannter miteinander redet und es ist nicht so konfrontativ. Nach dem Sex.
Generell ist das konfrontativ mit dem Schluss. Man kann drehen und wenden, wie man will. Nach dem Sex, beim Sex oder davor? Davor ist doof eigentlich. Das ist ja blinkt.
Das macht ja gar keinen Sinn.
Das macht gar keinen Sinn.
Wenn du vor dem Sex Schluss machst, kannst du davon ausgehen, dass du keinen Sex mehr hast. Beim Sex kannst du davon ausgehen, dass
du. Also davor gibt es rein juristisch, technisch gar nicht.
Weil man ist ja immer vor Sex im Grunde, wenn man nicht dabei und danach ist, oder?
Nein, vor dem Sex Schluss machen heißt ja automatisch, dass es keinen Sex mehr gibt.
Ja,
also
ich,
ist es nicht vor dem Sex.
Ach so.
Ja, also das gibt's nicht. Beim Sex halte ich für schwierig.
Ja, auch du, wir müssen reden, ist irgendwie so ein, auch glaube ich, so ein Bestimmungskiller irgendwie für einen Moment.
Das
oder?
Stimmt, ja, ganz doof.
Danach ist okay, wenn man so in diesem Coitus, Tralala, Entspannung ist.
Das war's, Mama.
Ich habe das mal im Urlaub gemacht und da.
Ach, guck.
Das war nicht schlau, aber meine Tante war ganz wütend auf mich.
Was hast du denn mit deiner Tante gemacht im Urlaub das war beim das, Sex?
Nein, nein. Aber wir haben Urlaub bei meiner Tante in Holland gemacht. Und dabei habe ich dann, aber Jahre Probleme danach gehabt, weil ihr der dann auch so leid getan hat. Aber am zweiten Tag des Urlaubs konnte ich ihn nicht mehr ertragen und habe gesagt, nach dem Urlaub ist Schluss. Also ich war ja wenigstens so fertig.
Aber du hattest noch den Resturlaub mit ihm verbracht dann?
Ja, waren wir ja noch ganz jung und hatten ja auch kein Geld und jetzt waren wir schon mal.
Das ist meistens der Grund, dass man mit jemandem zusammenbleibt, wenn man nicht genug Geld hat.
Ja, und das war auch ganz schwierig und es tut mir heute noch ein bisschen leid, weil das war nicht fair, aber ich konnte es auch nicht mehr aushalten.
Da kommen wir auf einen Punkt, den ich auch ganz problematisch finde, wenn man mit jemandem zusammen ist. Und die Eltern finden den toller als man selbst. Und wenn man dann Schluss macht und die finden einen doof dafür, wie kannst du mit so einem netten Mädchen oder Jungen, hast du Schluss gemacht? Nein, wie doof kann man sein?
Meist ist ja der Versorgungsanspruch. Ne? Also was soll ich jetzt aus dir werden?
Er hat doch ja, das würde ich nicht unbedingt unterstellen. Das würde ich durchaus zubilligen, dass die den auch wirklich sympathisch finden, den oder die. Ja. Mehr als man selber.
Aber man dann
heirate du den doch.
Ja, genau. Ich habe dann immer mal gesagt, ich hatte das mit meiner Mutter ja immer, die Jungs und die Männer immer total lieb hatte. Und dann habe ich aber immer gesagt, Mama, aber ich kann doch nicht wegen dir mit dem zusammenbleiben.
Warum nicht?
Genau.
Aber es gibt tatsächlich so Fälle, kenne ich auch, wo die vermeintlichen Schwiegermütter noch jahrelang Kontakt mit dem Verflossenen haben.
Ne? Ja.
Und das macht das die Beziehung zur eigenen Blutschande macht das doch ein bisschen schwierig.
Es kommt darauf an, wie wenig man sich mag oder wie sehr man sich mag oder wie sehr beide davon überzeugt waren, dass das vorbei ist. Du hast mal einen Ex-Freund von mir getroffen. Und
sicherlich schon viele, ohne es zu wissen.
Ich wusste nicht, welchen und dann hast du mich raten lassen.
Oh ja.
Und nach dem dritten sagtest du, bevor es für dich jetzt ganz peinlich wird, sage ich dir, was er über euer Beziehungsende gesagt hat. Und da hast du gesagt, es war für beide eine Win-Win-Situation. Und da wusste ich sofort, wer es war.
Die Trennung wohlgemerkt war die Win-Win-Situation. Ja,
ja, ich habe das schon, also so das meinte ich ja.
Ja, sowas gibt es auch.
Also und Jörg hatte recht. Jörg hatte einfach recht.
Einvernehmliche Trennung. Das gibt es ja als Pseudo-Euphemismus im Berufsleben und ist immer gelogen. Gibt es das im privaten Bereich tatsächlich als Wahrheit? Einvernehmlich?
Ja, meist muss der eine mal ein bisschen in die Richtung geschubst werden. Also das irgendwann stellt man ja fest, das ist alles nicht mehr so super, aber meist merken es erst die Frauen. Der Mann hat es so noch nicht gemerkt, weil wieso? Essen kommt auf
den Tisch. Nein, der Frau gemerkt schon, aber ihm ist es einfach egal.
Ja, weil, genau.
Die Frau ist nichts, was ihn seinem Glücksbedürfnis irgendwie eine Rolle spielt.
Ach, wenn
jemand, mir haben sie die Garage gekündigt. Was? Das sind die Sachen, die das Lebenslauf zerstören.
Nee, noch schlimmer. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung darüber, dass Männer sich eher scheiden lassen, als den Fußballverein zu wechseln. Also die Liebe zu einem Fußballverein. Einmal Dortmund, immer Dortmund, einmal Schalke, immer Schalke. Also eine Frau, da sagt man, ja Gott, da gibt es genug, aber bei Fußballvereinen
ist ja auch Chance. Entspricht ja auch der Wahrheit. Also Schalke gibt es auch nur einmal.
Ich habe noch ein paar kuriose Scheidungsfälle für dich. Und zwar gibt es die nur in München oder in USA. Fangen wir an mit München. Eine Frau lässt sich nach 23 Jahren scheiden, weil sie nicht mehr nachts aus der Hängematte fallen wollte. Der Mann wollte kein Ehebett und irgendwann hatte sie die Schnauze voll. Das war in München, Oklahoma. Nach 50 Jahren Trennung, das ist das Beste, weil der Mann der Frau kein Gebiss zahlen wollte und vorschlug, seine dritten Zähne mitzubenutzen.
Ja, da muss man auch ehrliche Ausmaße haben, oder?
Keine Ahnung. Dann kommt wieder München. Nach 2 Jahren Trennung, der Mann beurteilte alles, was die Frau tat, nach Schulnoten. Und einmal pro Woche wurde der Schnitt berechnet und das war für die Höhe des Haushaltsgelds maßgeblich.
Das könntest du gewesen sein.
Wieso denn ich?
Ja.
Das ist überhaupt nicht wahr.
Nein.
Ich bin ganz liebevoll, so bin ich nicht.
Finde ich aber eine gute Idee eigentlich.
So, jetzt kommt das nächste, das wird dir auch gefallen. Eine Trennung von einem Soldaten nach 10 Jahren, da sie ihn immer mit Herr Major anreden sollte. So.
Und warum hat sie es nicht gemacht? Weil er nur Unteroffizier war oder warum?
Nach 10 Jahren, wahrscheinlich war das so eine Karriere, weil irgendwann am Ende, wahrscheinlich war er nach 10 Jahren tatsächlich Major vom Hauptgefreiten und deswegen war dann vorbei. Und ich finde auch schön, was noch in Montana passiert ist. Da gab es noch keine Ortungs-App und da bemalte der Mann die Schuhsohlen seiner Frau mit Kreide, um zu sehen, ob sie das Haus verlief. Immerhin hat die nach 2 Jahren schon sich trennen lassen.
Ich kannte mal jemanden bei der Bundeswehr, der nicht wusste, welche Schuhe er anziehen soll. Da habe ich ihm gesagt, schreib doch einfach links auf den linken Schuh, weißt du, wer es ist. Irgendwie soll ich wissen, wer der andere ist.
Oh, hat bei der Bundeswehr Karriere gemacht?
Nee, ist da nicht viel geworden. Warum trennt man sich? Hast du da noch eine Idee? Weil man sich einfach auf den Geist geht, oder?
Ja, im Grunde ist es ja so, warte mal, auf den Geist gehen geht noch, aber was kommt nach auf den Geist gehen? Die Langeweile und die Gleichgültigkeit.
Ist schlimmer als sich anschreien, ne? Letztendlich.
Ja, wenn du dir gar nichts mehr zu sagen hast.
Muss man eigentlich auch so gemeinsame Hobbys, Vorlieben und sowas haben?
Ein, zwei, aber es tut auch gut, die Dinge alleine zu tun.
Weißt du, was Homogamie ist?
Ich weiß, was Monogamie ist.
Ja, das ist das, was man nicht macht. Und Homogamie, was ist das? Nein, das ist, man denkt, das wäre Schwulen-Ehe oder Lesben-Ehe, ist es aber nicht, sondern das ist die Ehe unter Leuten mit gleichem Vorlieben und Bildungsstand.
Und die Gott, ist das langweilig.
Nee, das ist genau, das ist aber, was in, das stimmt, das ist recht, aber das ist im Vormarsch. Also das Ehegattensplitting, um darauf zurückzukommen, hat ja die Homogamie verhindert. Das heißt, der Chefarzt konnte seine Krankenschwester heiraten und die wurden gemeinsam besteuert, alles toll. Und das hat die Durchmischung der Gesellschaft befördert. Heute ist die Ehe viel häufiger bei Leuten mit gleichem Einkommensstand, mit gleichem, also gleichem Bildungsstand.
Oder es gibt nicht mehr so viele Chefärzte.
Ja, die dann heiraten, müssen die heiraten andere Chefärztinnen. Ja. Politiker heiraten untereinander. Es ist alles mehr, bleibt auf einer Ebene. Das heißt, dieses Aufstiegsversprechen aus Pretty Woman, also die Escort-Dame heiratet den großen Businessman, das damit ist heute unwahrscheinlicher geworden.
Sicher?
Ja.
Also Frauen heiraten ja oft nach oben, Männer nach unten, weil Männer wollen ja ganz oft keine Konkurrenz. Und der Chefarzt möchte natürlich bewundert werden, das wäre ein
und
Chefarzt.
Und Treadwife möchte versorgt werden.
Oh ja, also bei Treadwife, weißt du ja, bin ich diesen Instagram-Accounts gefolgt. Das Schlimme ist, jetzt werden mir immer sehr ähnliche Sachen vorgeschlagen.
Bald bist du's.
Ich werde auch nicht mehr mit Menschen reden und danach im Internet gucken, weil ich habe so eine Kuriosität aus meiner Firma. Da sind ja viele Frauen und da sagt die eine, sie wäre so faul manchmal, eine junge Frau, ihr Bett zu beziehen, dass wenn sie es abgezogen hätte, abends feststellt, dass sie es nicht bezogen hätte, würde sie sich einfach so da reinlegen. Während bei mir ein Aufschrei stattfand, sagt die andere, sie hätte da die perfekte Lösung gefunden. Wäre für mich gleich das Bett beziehen, bevor ich müde bin. Da sagt sie, nee. Sie hätte ein Notfallbettdeck, was schon immer bezogen ist, weil das ist so inkludiert. Bettwäsche mit Zeug drumrum und wenn sie keinen Bock hätte und würde das abends merken, würde sie einfach das schnell aus dem Schrank nehmen. Und da habe ich gesagt, ihr seid doch alle im Wahnsinn angekommen.
Es gibt das für unterschiedliche Frauen. Ich kann mir bei meiner Frau unter keinen denkbaren Umständen vorstellen, dass sie ein Bett nicht bezieht. Wahrscheinlich, wenn draußen eine Atombombe, ich muss das Bett noch beziehen, mach das Fenster zu, dass wir es nicht sehen. Also das ist unvorstellbar.
Könntest du dir vorstellen, dass ich in einem nicht bezogenen Bett schlafe?
Nein.
Danke. Also ich fand das auch, aber die Idee zu sagen, ich beziehe es nicht, sondern ich habe im Schrank ein zusätzliches.
Nur auf Bett beziehende Frauen.
Ich kann dir die andere mal vorstellen. Ja.
Nein, ich glaube, ich möchte auch nur diese Art von Frauen kennenlernen.
Sie möchte das ja auch gern bezogen haben, wäre aber so faul, dass sie dann sagt, schlafe ich halt so da drin. Und dann kommt die Nächste und sagt, ich habe so ein Fertigbettdeck für Notfälle.
Ja, das ist absurd. Ja.
Das ist so ein Umgehungstatbestand, wo ich denke, anstatt das zu kaufen, würde ist doch das Beziehen vielleicht einfacher.
Ich habe auch so Sachen, ich weiß, manchmal bin ich auch zu faul zu kochen oder so, dann gibt es schon Fertiggerichte, die für den Notfall, also die eine Pizza, die ewig schon im Kühlschrank liegt, die wird dann aufgewärmt oder was man da immer mitmacht.
Soll ich dir sagen, wie das bei uns ist?
Ja.
Es gibt ein Fach in der Gefriertruhe, auf dem einen steht der Name des Hundes, auf dem anderen der Name des Mannes. Wichtig ist, das nicht zu verwechseln. Deswegen sind auch die Inhalte nochmal beschriftet. Bei dem Hund ist einfach, da ist nur die morosche Karottensuppe gegen Durchfall drin.
Oh,
eine kleine
Portion.
Die haben
wir bei uns auch überall stehen. die wirkt aber, funktioniert.
Ja, definitiv. Ja. Deswegen habe ich das immer vorgekocht. Und bei dem Mann stehen so One-Pot-Gerichte drin, gerne Suppen, dass wenn ich nicht da bin, damit er kein Fertiggericht essen muss.
Ja, sowas gibt es bei uns auch. Aber trotzdem gibt es mal eine Pizza. Warum soll man nicht ab und zu mal eine Pizza essen?
Sowas gibt es hier nicht.
Ja, das ist auch Verweigerung, Asketismus.
Nein,
Asketismus.
Wie du ja weißt, mache ich eine Kochausbildung und deswegen.
Das wurde auch mal Zeit.
Ich glaube, ich koche einfach nie für dich, weil es ist wirklich, wirklich lecker.
Oh, ich habe mich drauf gefreut.
Ja, ich muss alle Nachbarn im Moment einladen, weil ein Teil der Kochausbildung ist, dass du die Gerichte fertig machst und fotografierst.
Und du möchtest, dass die Nachbarschaft nicht mehr weiter besiedelt ist.
Ja, die ersten Ausfälle gibt es schon.
Ziehen schon weg, weil ich nicht zum Essen eingeladen
werden
möchte.
Die haben eine Pink Pasta von mir gekriegt, also rote Beete-Pasta. So. Also unglaublich gute Gerichte. Irgendwann wirst du auch mal Opfer meiner Kochwut werden.
Und ich möchte noch die Phasen der Trennung mit dir besprechen, weil ich die interessant finde.
Wo wir gerade über Kochen reden?
Ja, welche ich da mache.
Okay, dann ich fange an mit der ersten Phase, wenn ich für dich gekocht habe. Schock. Der Körper spart Kraft, schützt sich vor Reizüberflutung, ist eine genetische Reaktion auf eine Gefahr.
Ja, und wie lange hält sowas an?
Ja, idealerweise nicht so lange, ne, dass man dann rübergeht in Phase 2, weil wenn du da Monate im Schock verharrst, das macht ja auch was mit dir.
Nicht wahrhaben wollen. Unser Gehirn schützt uns vor schlechten Gefühlen, Gefahr und Realitätsverlust.
Auch da das sollte nicht lange anhalten.
Kommt ein Rottweiler auf mich zugerannt. Och nee, das ist kein Rottweiler, das ist auch wahrscheinlich ein Pudel.
Ja, das der kommt ein bisschen drauf an, ob der Rottweiler sich von dir trennen will. Also.
Ach so, ja, der Rottweiler will sich, glaube ich, nicht, im Gegenteil, will er sich nicht von mir trennen.
Sagen wir mal so, das, was du als Situation beschreibst, da kommt ja das Stammhirn.
Ja.
Und das Stammhirn kennt drei Sachen: Angriff, Verteidigung oder Erstarrung. Also Angriff, Flucht, Erstarrung, so ist es eigentlich.
Ich dachte, Erstarrung wäre so etwas, was hauptsächlich der Hase macht.
Ja, in seinem Stammhirn ist das. Aber es gibt ja auch manchmal Menschen, die erstarren im Angesicht von Problemen. Und das ist ein Teil des Stammhirns. Hat halt nicht so toll funktioniert, wenn Flucht besser wäre.
Ja, stimmt. Nächste Phase?
Wut. Da wird die Energie frei und da muss man aufpassen, dass man dem anderen nicht Kartoffeln in den Auspuff steckt, weil manchmal kann man in der Wutphase Dinge tun, wo man hinterher sagt, war jetzt nicht so die beste Idee.
In Filmen werden immer Autos zerschlagen, also Frauen schlagen mit riesigen Hämmern auf Sportwagen.
Und wo ist das Problem?
Das Problem ist, dass die nicht ihnen gehören.
Ach so, hat gesagt, kaputt.
Also
machen.
Da ist Kartoffeln in den Auspuff, wäre echt eine harmlose Nummer, finde ich. Ja?
Aber
also,
geht da nicht der Motor von kaputt?
Ich glaube, der hustet die Kartoffel, wenn er ordentlich Wumms hat und nicht irgendeine kastrierte E-Gurke ist. Der hat ja keiner. Oh, was macht man bei E-Autos, die keinen Auspuff haben? Da muss man die Scheibe zerschlagen. Ja, da geht es ja nicht anders. Da geht es nicht anders.
Sonst hätte ich ja den Baseballschläger nicht genommen. Aber in so einen Nissan Micra hinten ein paar Kartoffeln reinstecken? Ja. Nun gut. Als nächstes, also Wut hatten wir, dann kommt um die Beziehung kämpfen.
Oh ja, das ist eine schlimme Phase. Die ist völlig aussichtslos. Gibt es irgendeinen Fall, wo das mal geholfen hat? Dass du dann sagst, okay, dann mache ich weiter, du mich weiter nervst.
Kurzfristig. Aber nach der Phase kommt dann Depression, Trauer um die Beziehung. Und das ist ja gesund, ne? Zu sagen, ich habe viel verloren.
Gesund?
Ja, man schließt ab. Ne? Also es ist deutlich gesünder, als lange im Schock zu verharren oder in dem nicht wahrhaben wollen. Also
ich kenne ja nun viele, mich selber auch und aber auch viele Freunde und Bekannte, die sich nicht getrennt haben, von denen sich getrennt wurde. Und diese Trauer- und Depressionsphase ist dermaßen kurz. Ja.
Dann könnte das sein, dass die Beziehung nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat.
Das glaube ich
Leben
nicht.
Hatte.
Ich glaube, das hat einfach wirklich todtraurig und ganz schlimm. Und am anderen Tag kommen sie mit einer anderen Frau. Das kenne ich häufig.
Das ist schon, also du bist schon bei Phase 7, die Neuorientierung. Besser wäre aber noch Phase 6, loslassen, also Inventur der eigenen Einschränkungen.
Also die Klamotten zusammenpacken und in die Altkleidersammlung geben.
Oder bei ihr abgeben oder bei ihm, je nachdem. Und einfach mal gucken, was hat mich jetzt, kann ich den ganzen Tag Sportschau gucken oder ich kann in irgendeine Motorsportsendung, die durchgehend auf dem Sportkanal, sowas. Ne? Das kann
Panzerbrechende Waffen, den 3 auf D-Max endlich zu Ende gucken.
Ja, so.
Ohne das, der Rochen nervt.
Genau.
Guck doch mal, was Wertvolles. Wow. Ist das schon die zweite Flasche Bier? Vierte, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Solche Sachen.
Das ist Punkt 6, Inventur der eigenen Einschränkungen.
Ja.
Dann kommt 7. schon Neuorientierung, was du beschrieben hast. Ich habe noch die Phasen 1 bis 6 mit meiner Mutter.
Mit deiner Mutter?
Ja, meine Mama hat bei Phase 1 bis 6 immer gesagt, warum denn weinen, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht?
Ja.
Läutete ich allerdings Phase 7 ein, Neuorientierung, hat meine Mutter gesagt, wenn dich die bösen Buben locken, bleib zu Hause und stopf die Socken.
Ja. So. Das war mal sehr realistisch, ja.
Zwei Phasen erledigt. Ich finde, mehr muss man dazu auch nicht sagen, oder?
Nein, damit ist alles gesagt, was man beim Schlussmachen beachten sollte.
Aber ich finde, wir sollten auch einen Ausblick geben, weil es ist ja jetzt eher ein Podcast, wo man so sagt, boah, wie lassen die mich denn zurück? Und ich finde, wir sollten in unserer nächsten Ausgabe die Neuorientierung, also die Phase 7 mal ein bisschen beleuchten. Was hältst du davon?
Ja, schön.
Wischmeiers Stundenhotel.
Tina Voss Straße.
28195 Bremen 2.
Am 28. April 2024 habe ich jemanden aus der Zukunft getroffen. Meine Tochter Lotte hat gute Chancen, noch den Anfang des 22. Jahrhunderts mitzuerleben. Vorausgesetzt, irgendjemand erlebt das mit.
We are at a moment of truth. We are not only in danger, we are the danger.
Either everybody wins.
Entweder wir gewinnen alle gemeinsam.
Or everybody loses.
Oder alle verlieren.
Die Geburt meiner Tochter hat mich zum Nachdenken gebracht. In dieser Podcast-Serie werde ich der Frage nachgehen, ob und wie die Menschheit eines Tages wirklich enden könnte. Was ist nur Science Fiction Und wie gefährlich sind Asteroiden, Atomkriege, Klimawandel, Biowaffen und künstliche Intelligenz wirklich? Um das beantworten zu können, werde ich Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen.
Das Problem mit diesen fortgeschrittenen Systemen ist also nicht, dass sie etwas Falsches tun, weil sie nicht verstehen, was sie tun sollen.
They understand perfectly well the thing they're supposed to be doing.
Sie verstehen sehr wohl, was sie eigentlich tun sollen.
But they don't care about that.
Aber es ist ihnen einfach egal.
Ich werde Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen und Milliarden Jahre in die Zukunft.
Nature has left geological speed.
Was sich einst in geologischen Zeiträumen ereignete,
is now changing on a human level.
Passiert jetzt während eines Menschenlebens.
Teile der Antwort werde ich in den Weiten des Weltalls finden und andere im Inneren unserer eigenen Zellen.
In den ersten Leveln ist es ziemlich einfach.
Keep yourself hidden.
Halte dich verborgen.
So be you want to be very infectious.
Sei sehr ansteckend, aber wirke nicht wie eine Gefahr. Du kannst die Menschen niesen lassen, aber nicht viel mehr. Und dann, wenn du den Großteil der Welt infiziert hast, wirst du plötzlich tödlich.
That's when you start becoming more lethal.
Das ist die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Eine sechsteilige Podcast-Serie von Bremen 2 über unsere Chancen, das nächste Jahrhundert zu überstehen. In der ARD-Audiothek.